Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und der Review zu WWE WrestleMania 38, dem Sonntag, Tag 2, Nacht 2, nennt es wie es wollt. Heute besprechen wir auf jeden Fall den zweiten Tag von WrestleMania 38. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai, wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Und der Christian Dürre von der PC Games ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag, Chris.
Hallo, Olfi.
Ich muss direkt reingrätschen, bevor du jetzt anfängst zu labern, bla bla bla. Ich finde, die Ankündigung für mich reicht gar nicht, weil ich finde, man sollte mich jetzt schon als Head of the Table, wo Table für Tabelle steht und nicht Tisch, ankündigen, weil natürlich ich das Headlock-Tippspiel gewonnen habe und ich damit jetzt die nächsten Wochen, Monate, vielleicht Jahre, man weiß es nicht, angeben werde. Ich habe es schon auch heute bei der Arbeit in meine Signatur geschrieben. Also, ich finde, das könnte ab jetzt darauf meine Ansage sein.
Finde ich nicht.
Was denn? Head of the Table oder ja. Sonst was?
Ja, ich das, ja.
Head of the Tablet?
Head of the Tabelle.
Ja, aber das ist eigentlich ein guter Verweis ja auch. Also nicht nur, dass du gewonnen hast, das ist halt so. Wir könnten jetzt sagen, herzlichen Glückwunsch, aber das machen wir einfach nicht.
Finde ich okay.
Man muss dazu sagen, Kai, du hast jetzt ja nicht nur ein wunderbares Merchandise-Set gewonnen, übrigens, sondern du darfst dir jetzt auch einen Event aussuchen, den wir hier als Watch-Along machen für alle. Also quasi ein Live-Watch-Along. Wir werden noch schauen, ob wir das per Twitch machen, ob wir es per YouTube machen. Aber wir werden auf jeden Fall alle gemeinsam mit euch da draußen einen munteren Wrestling-Abend verbringen, wie wir es sonst gerne auf Patreon und bei Steady machen. Und dann gibt's das Ding hier zu hören. Und Kai, hast du dir schon Gedanken drüber gemacht? Also wenn du hier schon der Head of the Table bist, dann musst du auch der Head of the Krampfauswahl sein.
Also ich habe mir auf jeden Fall überlegt, dass wir am besten diese ganzen Merchandise-Preise einfach ein nach unten schieben, dass wir sagen, der zweite kriegt das erste bekommen hätte, weil das wäre sonst ein bisschen unfair und doof. Deswegen würde ich sagen, dass wir, dass da auch dann entsprechend der zweite, dritte und vierte und so weiter dann die Preise bekommen und bei mir nur das Watch-Along bleibt. Damit das fair ist und die Leute auch was davon haben. Oh. Gegen so jemanden Überragenden wie mich zu verlieren, ist ja auch keine Schande, natürlich an der Stelle. Und ich habe mir noch keine Gedanken gemacht.
Okay,
aber ist beschäftigt. WrestleMania 19. Ja. 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 Capital Punishment, habe ich gehört. Ist ganz weit oben dabei.
Ey, jetzt glaub mir nicht noch Sachen irgendwie für On a Pole oder so. Ne?
Gucken wir mal, ne? Aber das ist auf jeden Fall auch ein guter Hinweis, weil natürlich an die Leute, die jetzt hier mitgemacht haben und dann auch gewonnen haben, und der Kai ist ja da großzügig, das heißt, er geht dann ein Paket weiter auf Platz 4. Deswegen meldet euch bitte bei uns, beziehungsweise bei mir, entweder auf dem Discord, haut mich da einfach an oder schickt eine Nachricht an fragen@headlock.de. Zweiter ist der Dictator geworden, der dritte war Smart Mark und der vierte war Nils 1985. Also meldet euch bitte bei mir, damit ihr auch eure Preise bekommt. Das werde ich auch nochmal im Discord schreiben, aber ich hoffe einfach, dass ihr alle jetzt brav die Review hört hier von WrestleMania, weil ihr hören wollt, was wir darüber erzählen. Und deswegen meldet euch bitte bei mir, damit wir da was an den Start bringen können.
Ja, und nochmal ganz toll Dankeschön an den Nuno, der das alles organisiert hat, das ganze Jahr über. Und auch Season 2 organisieren wird.
Ja, das wollte ich mich auch gerade sagen. Also ein ganz großes Dankeschön, wie viel Herzblut und Eifer er da reingesteckt hat. Großes Dankeschön hier, dass wir das jetzt auch so auf die Beine gestellt bekommen haben. Also dann auch mit fast 200 Leuten hier in dem Kicktipp-Ding, super geil. Ich glaube, da haben alle super viel Spaß dran gehabt. Und ja, dass Kai gewonnen hat, also manchmal passieren halt Dinge, ne? Sorry.
Nur blindes Huhn, ne?
Ja, das sowieso. Naja, gut, haben wir noch was? Wie es hier weitergeht? Ich meine, ihr wisst, wo wir uns unterstützen können, Patreon bei Steady. Da haben wir jetzt auch die Tage auch schon das aktuelle Programm wieder rausgehauen, was wir noch haben. Wir haben NXT Standard Deliver, machen Kai und ich eine Review zu. Mella und ich machen Ring of Honor, Super Card of Honor. Und dann am kommenden Wochenende, da gibt's dann hier im Wochenend-Podcast, da geht's dann weiter mit dem Post-WrestleMania-Programm quasi. Da werden wir besprechen, was ist denn jetzt noch unter der Woche passiert, was hat sich da getan. Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Aber ich glaube, dann können wir an der Stelle auch einfach einsteigen in die Review zum zweiten Tag von WrestleMania 38. Ihr habt ja hier die Stellung gehalten, habt den Review-Podcast zum ersten Tag gemeinsam mit dem David hinter euch gebracht. Und kann ja ganz kurz, damit vielleicht Leute wissen, wo ich den ersten Tag einordne, ordne, ganz kurz zu sagen, wie ich den ersten Tag gesehen habe. Ich habe ihn natürlich auch angeschaut und muss sagen, mir hat der erste Tag über weite Strecken durchaus Spaß gemacht. Der war nicht perfekt, also muss man ganz klar sagen, ne? Aber ich hatte trotzdem meine Momente hier dabei. Match of the Night war für mich Bianca Belair gegen Becky Lynch. Der Moment, als Cody rauskam, den fand ich mega geil. Ich mochte auch das Match sehr gern. Also es soll jetzt keine große Review werden, aber für mich hatte das Ding auch eben Schwächen. Mich hat der Main Event nicht wirklich 100% abgeholt. Steve Austin gegen Kevin Owens. Das war mir ein bisschen zu sehr von Kevin Owens gezogen. Und auch Charlotte gegen Ronda hatte ich meine Probleme mit, genauso wie auch mit den ersten Matches. Also nicht ganz perfekt meiner Meinung nach. Ich hätte dem Ding aber im Gegensatz zu euch 5,5 Bananen gegeben, um hier so eine Einordnung zu haben, wo ich denn stehe. Und damit leiten wir direkt über hier zur zweiten Nacht. Und es gab mal wieder eine Kickoff-Show, in der mal wieder nichts passiert ist. 2 Stunden Zeitverschwendung. Die Show startete aber natürlich hier mit einem emotionalen Moment. Nicht mit einem Match, sondern mit einem Segment. Und zwar ertönte die Musik von Triple H. Und bei Triple H wissen wir ja, der hat ja Anfang der Woche ein ESPN-Interview gegeben, wo er über seine Krankheitsgeschichte erzählt hat und wo er auch angekündigt hat, dass er nicht mehr aktiv in den Ring steigen würde. Wir hatten sehr viele Triple H-Reminiszenzen an diesem Wochenende. Sehr, sehr, sehr viele Triple H-Reminiszenzen. Und das hier war sozusagen dann, ja, der finale Schlusspunkt dieser ganzen Geschichte. Triple H gönnt sich hier den langen Entrance, lässt sich dann Stiefel und Mikrofon reichen und sagt nur ganz kurz und trocken, ich wollte nur einmal Danke sagen und Welcome to WrestleMania. Gibt ein großes Feuerwerk und dann verlässt er auch den Ring und lässt die Stiefel im Ring zurück. Chris, das ist der vorläufige, endgültige Abschied von Triple H. Und ich sage vorläufig nicht, weil ich denke, dass er nochmal wrestlen wird, sondern weil ich denke, dass er den großen Abschied noch bekommen wird, im Rahmen einer Hall of Fame Aufnahme, ähnlich wie es der Undertaker in diesem Jahr bekommen hat.
Da gehe ich auch von aus. Also, das ist ja nur sicher. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er in irgendeiner Weise nochmal vielleicht im TV mal auftaucht. Jetzt nicht als Wrestler, aber in irgendeiner anderen Funktion mal. Ist ja auch immer für einen großen Pop dann gut. Ich fand es sehr schön. Ich fand es sehr emotional tatsächlich. Also als er da stand, man hat ja auch gesehen, dass ihm das nahe geht.
Ja.
Und allein das hat schon bei mir dafür gesorgt, halt, der Charakter Triple H war jetzt nie jemand, der große Emotionen gezeigt hat, ne, der geheult hat wie ein Schlosshund oder so. Das hat schon bei mir für so ein bisschen Pipi in den Augen gesorgt. Und ich glaube auch, er hat es absichtlich recht kurz gehalten, weil er meint, er wollte diesen Moment, er wollte sich auch verabschieden, aber ich glaube, er wollte dann nicht irgendwie noch eine Promo halten und da heulen im Ring. Mhm. Den Eindruck hatte ich nämlich auch bei der Hall of Fame schon, als der Undertaker ja wirklich sehr, sehr tolle Worte auch an ihn gerichtet hat. Und man hat gesehen, wie es in ihm bebt und dass die Augen auch ein bisschen feucht wurden. Aber er hat versucht, das mit so einem Straight Face auszusitzen. Ich glaube, er ist einfach jemand, der das auch nicht so zeigen möchte. Ist ja auch vollkommen okay, ne? Kann ja auch nicht jeder Ric Flair sein oder Cody Rhodes.
Oder Big Show.
Ja, oder das, ne? in dem Sinne hat das dann auch vollkommen gepasst für mich. Ich fand, das war schön. Das war eine tolle Eröffnung. Und irgendwie hat das auch direkt dafür gesorgt, dass ich ein WrestleMania-Feeling hatte dann für diese zweite Nacht.
Kai, wie ging's dir dabei?
Ich fand auch, dass sich das sehr groß angefühlt hat. Und sehe das genauso wie Chris das mal in einem Triple H angemerkt hat, dass er da vielleicht auch gar nicht viel sagen wollte, weil das auch nicht so straight geschafft hätte. Weil du hast ihm angemerkt, das nimmt ihn gerade schon sehr mit. Und je länger er da im Ring eine Promo gehalten hätte, umso schwerer wäre es ihm, glaube ich, gefallen, da nicht emotionaler zu werden. Ich fand das schön, das war ein toller Moment. Auch gut, dass sie ihm da die Zeit gegeben haben, weil das war ja wirklich ein langer Entrance, den er sich da genommen hat.
Und ja,
das darf er auch, meiner Meinung nach. Ich fand, das war ein sehr schönes Opening.
Ja. Schließe mich komplett an und ich kann mir sogar vorstellen, dass Triple H, der ja wirklich mit Herz und Seele im Wrestling verhaftet und auch mit Herz und Seele Wrestler ist, vielleicht braucht er auch einfach noch ein bisschen Zeit, um das zu verarbeiten. Also das ist jetzt so ein krasser Umbruch auch in seinem Leben gewesen. Und wenn man gehört hat, wie er über diese schlimme Zeit seiner Erkrankung gesprochen hat und auch gerade wie er dann im Zusammenhang mit seiner Familie und im Speziellen mit seinen Kindern darüber gesprochen hat. Ich glaube, du brauchst erstmal was, bevor das, du musst erstmal selbst damit klarkommen und dich damit selber anfreunden, was da gerade passiert ist und was dir da gerade widerfahren ist. Und vielleicht ist er wirklich noch in dieser Verarbeitungsphase und genau das, was ihr gerade eben gesagt habt, möchte deswegen vielleicht auch gar nicht darüber sprechen, weil er das vielleicht gar nicht so genau kontrollieren kann, was dann daraus entsteht, was er sagt, wie er reagiert. Und ich glaube, das wird bei ihm einfach noch ein bisschen brauchen. Aber es war ein emotionaler Auftritt auf jeden Fall, der auch absolut dieser Gegebenheit würdig gewesen ist. Auch die Lokalität war da dementsprechend. Die Zuschauer haben da entsprechend drauf reagiert. Und das war ein sehr schöner Start. Auch, ich finde, zu einer besonderen WrestleMania insgesamt. Jetzt nicht so, nicht wegen der Matches unbedingt, aber da sind viele Personalien dabei, die so einen emotionalen Touch mit reinbringen. Ob es jetzt Stone Cold Steve Austin ist, erstes Match nach so vielen Jahren, der Undertaker in die Hall of Fame, dann die Sache mit Triple H. Das fühlt sich wieder wie, es fühlt sich anders an als andere WrestleManias. Und ich glaube, das hat eben noch den Abschluss gebracht.
Ey, ohne Witz, als er da im Ring stand, wo ich dann halt auch merkte, dass ich so ein bisschen emotional wurde, das war halt auch, es hängt ja viel einfach daran, so an Erinnerung, an Nostalgie, an Kindheit auch.
Ja.
So Leute, die einfach immer da waren. Wenn man dann da montags Raw oder freitags SmackDown angeschaltet hat, waren halt immer Triple H und der Undertaker und sowas da. Und diese ganzen alten Helden verabschieden sich gerade so nacheinander von der großen Bühne. Man hat in den letzten Jahren schon immer einige Abschiede mitbekommen und das waren jetzt halt so richtig große Namen, ne? Und ja das, da verbindet man halt einfach mit viel,
ne? Ja. Geht mir auch so. Und ich bin auch ehrlich, also sobald jemand anfängt, von Kindern zu sprechen und irgendwas mit Tod, ey, dann bin ich eh komplett fertig, ne? Ich bin so weich geworden, was solche Sachen angeht, das ist ganz grauenvoll.
Nachvollziehbar.
Kann mir auch so Filme nicht mal anschauen. Das geht gar nicht.
Ist das bei dir auch so, je älter du wirst, desto näher bist du einfach am Wasser gebaut? Weil so
ey, ganz im Ernst, das ist seitdem hier dieser kleine Junge rumrennt, ist das so voll bei mir, dass ich da ständig am Kämpfen bin. Egal. Andere Geschichte. Auf jeden Fall, wie gesagt, hier ein schöner Auftakt zu der zweiten Nacht von WrestleMania. Eine emotionale Geschichte, die wir hier gehabt haben. Und da kann ich auch schon mal so einen kleinen Blick hier auf das Podcast-Programm werfen, weil wir auch schon Mails bekommen haben. Mensch, macht ihr was zu Triple H? Das ist jetzt ja so ein bisschen untergegangen fast schon in diesen Wirren von WrestleMania-Wochenende und von der Berichterstattung, die dann auch schon geplant und teilweise vorproduziert gewesen ist. Und wir werden einen großen Personality-Podcast zu Triple H machen. Wir hatten vor sehr, 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 sehr vielen Jahren mal einen gemacht, der war aber nicht so vollständig. Das ist noch einer aus dieser ersten Headlock-Generation quasi, wo wir so etwas lose über die Charaktere gesprochen haben. Hier werden wir dann einmal den kompletten Abriss machen und das werden Shaggy und ich dann übernehmen und werden da einen langen Personality-Podcast machen, den ihr dann schon, wenn alles glatt geht, an Ostern zu hören bekommt.
Ich wollte gerade sagen, kompletter Abriss klingt eigentlich eher nach Kai und mir.
das ist korrekt, wie im Watchalong zum Beispiel. Ja, damit schließen wir erstmal hier die Akte Triple H, die machen wir dann an Ostern wieder auf und machen weiter hier im Programm von WrestleMania 38, weil einmal mehr wurde hier Gable Steveson präsentiert, diesmal im Publikum. Und das sollte ja dann auch noch im weiteren Verlauf eine Rolle spielen. Und
darf ich mal die Rolle des Grumpy-Typen einnehmen und sagen, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf den. Also,
warum?
Das ist ja, du denkst ja, da kommt der Heiland, wenn der irgendwann in den Ring steigt. Also gestern dieses quatschige Segment mit Stephanie McMahon, wo die sagt, übrigens, guck mal, Gable Steveson. Dann winkt der dreimal und sagt Tschüss. Also, der wird jetzt ja schon so dargestellt, als wäre das, also keine Ahnung. Mich nervt das. Mag ich nicht.
Ja, warte mal ab. Also, Goldmedaillengewinner und sowas, ne? Ist halt schon was.
Ich bin gespannt, welchen Weg man mit ihm gehen wird. Weil ich finde, dass er hat keine Babyface-Ausstrahlung. Das ist mein Problem. Also ich finde, der hat keine Ausstrahlung, wo ich sage, so, ja, dem möchte ich jetzt sympathisieren, sondern das ist eher jemand, den möchte ich eigentlich ausbuhen.
Aber das muss doch auch nicht sein, ja?
Ja,
das kann ja auch der Plan sein, ihn genau deshalb jetzt schon immer so zu präsentieren. Und dann kommt er und ist halt eben ein Arsch. Erinnern wir uns mal an Kurt Angle, ne?
Genau.
Das war ja auch immer so diese Diskrepanz dann. Und was er für ein Heel-Momentum eigentlich direkt dann hatte. Ich möchte zu Gable Steveson nur sagen, was man ja hinterher gesehen hat, das nehme ich jetzt vorweg. Ich stelle mir das sehr witzig vor, wie er in so ein Tätowierschuppen da reinkam und sagte, ey, Tätowierer, ich möchte gerne zwei Tattoos haben, eins mit einem Löwen und eins mit einem Bär. Die fand ich ganz furchtbar. Also, sein Geschmack, Aber vielleicht ist er ein geiler Wrestler. Sein Belly-to-Belly war cool.
Ja. Mal gucken, wie er sich da präsentieren wird. Ist jetzt Raw gedraftet. Und mal gucken, wann er da sein erstes Match bestreiten wird. Auf jeden Fall starten wir den Kampfabend von WrestleMania 38 Night 2 mit dem Triple Threat Tag Team Match um die Raw Tag Team Championship. Und da treffen Randy Orton und Riddle, also RK Bro, auf die Street Profits und auf Alpha Academy. Und hier hatten wir eine relativ klare Aufteilung. Also zum einen, es war ja so, dass immer ein Teammitglied von jedem Team ihrem Ring sein konnte.
Das was Geiles. Ja. Das mögen wir.
Aber ich muss sagen, das hat man natürlich auch sehr aufgeweicht, gerade in der Anfangsphase, wo Montez Ford nach hier dem Chad Gables Moonsault nach draußen, der Ewigkeiten liegen geblieben ist, sodass wir eine lange Isolationsphase von Riddle und Alpha Academy gehabt haben. Grundsätzlich geil. Wir haben uns alle ein bisschen erhofft, dass hier so ein Chaos-Match daraus wird. Kai, das gab's nicht, aber es war trotzdem ein sehr, sehr schönes, flottes, actionreiches Tag-Match, gerade auch in der Schlussphase.
Ja, ich fand, das war auch eine gute Wahl als Opener. Also, ich glaube, ich habe mich mittlerweile so, was heißt satt gesehen, das klingt zu hart, aber ich raste jetzt nicht mehr aus, wenn Randy Orton in den Ring kommt, ne? Aber du merkst, die Leute haben da immer noch richtig, richtig viel Bock drauf. Und dann gibt den Leuten doch genau das, was die wollen. Du hast gemerkt, es hat lange gedauert bis zum Hottag, aber als dann Randy Orton rauskam, die Leute rasten aus, die haben da Bock drauf, die wollen den RKO sehen. Die Momente mit Riddle zusammen, wo sie den DDT gezeigt haben, wo sich dann beide umdrehen zum RKO, der ja auch dann erst nicht kommt, durchs Eingreifen der Alpha Academy. Ich finde, dass hier jedes Tag-Team seine Rolle ziemlich gut gespielt hat. Also Alpha Academy hat es vielleicht ein bisschen übertrieben mit den Posen. Also das war ja gefühlt alle 3 Sekunden.
Thank you!
Ja. Thank you und das Shush, also hätte man ein bisschen runterschrauben können, aber vielleicht sollte es auch genauso nervig sein, wie es war. Und ich hatte mit diesem Opener echt viel Spaß. Also ich hatte hier sogar weniger von erwartet und davon hat es mich trotzdem gut unterhalten, mit dem, was es war. Also ich mochte es dann.
Ich bin da komplett bei dir. Chris, wie ging es dir mit dem Match?
Ich habe eigentlich genau das erwartet und fand es super toll. ich mag halt alle 3 Teams sehr gerne. Die Street Profits ist jetzt nicht mein Lieblings-Tag-Team oder so, aber die funktionieren einfach gut, sind für flotte Matches bekannt. RK-Bro sind einfach nur super. Und ich finde, Alpha Academy hat sich richtig gut gefunden. So waren, glaube ich, alle anfangs skeptisch. Auch so diese ganze Wandlung von Otis. Ich finde das mittlerweile stark, wie das zusammen funktioniert. Und auch gerade in Chad Gable finde ich absolut klasse. Der hat eine Ausstrahlung, das ist, dem möchte man einfach in die Schnauze hauen, wenn er da den Heel spielt. Und er hat einen guten Körper, er ist ein guter Wrestler. Also gerne mehr davon, ja. War super.
Da sind noch 2 Typen, für die ich mich freue, dass sie da im Opener stehen dürfen.
Ja,
weil Otis gerade, wie du schon gesagt hast, mit diesem Wechsel, wie gesagt, der Otis von damals, das war immer noch einer von uns, ein ehrlicher Malocher, als sie dann gesagt haben, ach Mann, was haben sie denn aus Otis gemacht? Aber auch ein Chad Gable, der durch diese Shorty G-Kacke da gehen muss, wo wir alle gesagt haben, oh mein Gott, der arme Junge. Aber die haben hier einen Platz gefunden, die stehen im Opener von Mania, das haben sie sich verdient. Also ich finde das sehr sympathisch.
Ja, absolut. Unterschreibe ich zu 100%, was du da gesagt hast. Hat mich für alle irgendwo gefreut. Und auch, ja. Muss man ja auch mal jetzt sagen, ich denke mal, wir wissen alle, RK-Bro wird nicht ewig halten.
Nee.
irgendwie sieht man es ja allein schon an dieser schlechten CGI-Einblendung, wenn die Orton-Schlange nach der Kifferschlange schnappt. Das wird irgendwann passieren. Aber mit Riddle hat man Großes vor. Ich meine, das ist jetzt seine 2. Mania und es ist das 2. Titelmatch, ne? Das ist stark.
Ja. Und das man darf da auch nicht die Bedeutung eines Openers irgendwie außer Frage stellen. Genau. Opening Contest ist wirklich eine große Geschichte. Und wenn man so in die WrestleMania-Historie zurückschaut, wer da Opening-Matches bestritten hat, das ist eine extrem wichtige Rolle. Und dass man hier eben diesen 3 Teams diese Rolle zutraut, ist ein absoluter Vertrauensbeweis vom Office in Richtung dieser 6 Männer, die wir hier gehabt haben. Und das Match hat's absolut hergegeben, ne? Wie gesagt, wir hatten zwischendurch eine längere Isolationsphase von Riddle, um das so ein bisschen zu, ja, forcieren. Ich finde auch da haben gerade Alpha Academy hier einen guten Job gemacht, die mit den Tag Team Kombinationen wirklich gezeigt haben, was sie können. Und ein Otis, der hier auch mal zwischendurch wie ein Monster ausgesehen hat, als dann die Street Profits wieder drin gewesen sind, haben wir immer wieder auch so wiederkehrende Elemente gesehen, zum Beispiel den ersten, Monkey Flip von, ich glaube, Chad Gable gegen Montez Ford,
den der fies aussah.
Genau, den Montez Ford einfach mal mit dem Gesicht gebremst hat auf dem auf der Matte. Und dann im späteren Verlauf gab es das ja nochmal und dann hat Montez Ford den gestanden. Also so ein schöner Rückgriff auch für den Zuschauer, um das hier aufzubauen. Wir haben auch die großen Tag-Team-Aktionen gesehen. Die haben mir auch echt gut gefallen. Also nicht nur, als dann Orton reingekommen ist und hier aufgeräumt hat. Ich habe nur aufgeschrieben, mega Babyface-Comeback. Also, dass Orton seinen eingesprungenen Split in der Luft nicht gemacht hat, das war alles, aber ansonsten ich fand das ja auch so geil, wo er dann erst glaube ich, Montez Ford auf das Pult geworfen hat, dann kam Chad Gable noch, also zack, den schmeißen wir auch noch aufs Pult und so und dann die von Kai angesprochenen Draping DDTs hier von Orton und Riddle. Ich möchte aber auch nochmal hier die großen Tag-Manöver hier ganz kurz hervorheben. Einmal den Doomsday Bulldog, den wir gehabt haben, von Alpha Academy, na, als kleine Reminiszenz an die Steiner Brothers, das fand
ich
sehr schön.
Sieht auch einfach geil aus, der Move, ne? Muss man mal sagen. Ein Bulldog allein, schon mal so, muss gut ausgeführt sein, aber dieser Steiner Bulldog, sehr schön.
Schöne Grüße an Mabel und Yokozuna übrigens, an On a Pole, wenn ihr euch daran noch erinnert, mit dem Bulldog.
Ah, das war ein tolles Match.
Ja. Der Kampf der Giganten.
Genau das. Aber auch dieser Doomsday Blockbuster von The Street Profits gegen Chad Gable war es, meine ich, wo Montez Ford einfach mal so gefühlt 6 Meter in die Luft gesprungen ist, um diesen Blockbuster zu zeigen. Also, das war schon geil. Und auch dann Riddle mit diesem Top Rope RKO. Genau.
Der Top Rope RKO, der finde ich, der hat das nochmal getoppt. Das war, da habe ich erst so nicht mit gerechnet, wie er auf einmal da ankommt und wie Montez Ford das halt auch verkauft mit seinem
Blick. Ja, mit dem Blick.
Fand ich super.
Das mochte ich auch.
Ja. Nee, richtig gut. Also das war wirklich eine unterhaltsame Geschichte, die wir hier gesehen haben. Gut, Chad Gable ist natürlich hier wirklich mit dem wunderschönsten Hechtsprung in den RKO von Orton reingesprungen.
Da war auch keine Chance, Riddle zu erwischen.
Also. Nee, gar nicht.
Der Wille zählt.
Das ist das, was ich meinte. Also gibt den Fans da das, was sie sehen wollen. Ne? Also, die haben immer noch Bock auf diesen RKO Out of Nowhere. Wenn du den zeigst, das siehst du ja auch bei Riddle, die mögen das. Und auch da, wenn die Leute Bock auf den eingesprungenen RKO haben, der komplett konzipiert ist, ist doch egal. Hauptsache, es macht Spaß. Gerade bei so einem Opener Multi-Man-Tag-Match, also Dreier-Triple-Threat-Tag-Match, finde ich, das ist dann schon gut. Das ist der perfekte Anheizer, meiner Meinung nach.
Ja. Wie gesagt, ich habe da nichts Schlechtes über dieses Match zu sagen. Ich fand, das war von vorne bis hinten ein echt guter Opener und der hat wirklich richtig Spaß gemacht. Gab auch keine Andeutung von Split von RK-Bro oder sonst irgendwas, was David und ich in der Preview schon vermutet hatten. Wir behalten einfach RK-Bro als Tag-Team-Champions. Ich muss doch die Leute splitten.
Ja, natürlich, Volker, das wundert mich auch einfach nicht. Also es wundert mich zum einen nicht, dass du es andeutest und dass du erneut nicht recht hast. Also
bei Tag 1 hast du wahrscheinlich auch die ganze Zeit da bei dem Mysterious gesessen. Split. Split.
Jetzt hau doch mal einen Dominik.
Aber da warte ich ja auch drauf. Da sind wir uns ja eh einig, Olfi.
Ja. Außerdem, ich muss das Gimmick worken. Das ist das Wichtige, ne?
Das stimmt.
Ist der Splitter oder was?
Ich bin der Splitter, genau. Master Splitter bin ich.
Master Splitter. Alles klar, Sensei. Dann, was ist denn nach dem Match noch passiert, Master Splitter?
Entschuldigung. Dann kamen die Street Profits mit ihren Bechern und einem Getränk, was auch immer da drin gewesen ist, wieder zurück in den Ring und wollten hier mit RK-Bro anstoßen und haben dann, da gab es den Fistbump und es wurde ein bisschen gefeiert und dann haben sie aber gedacht, Mensch, hier, komm, holen wir noch den Herrn Stevenson mit in den Ring, der darf einfach mal mitfeiern, weil wer ist gerade da und ist ein cooler Dude, der kommt dann mit dazu und bevor die drei dann bei, ich glaube bei 3 sollten sie WrestleMania rufen und anstoßen, kam dann Chad Gable dazwischen und hat eben den Becher von Stevenson weggeschlagen und hat ihm dann das Schusch verpasst. Es gab die Konfrontation der beiden, Stevenson hat sich das Shirt auch ausgezogen. Ja, Kai, und dann gab's noch ein Overhead Belly to Belly.
Genau, dann gab's ein Belly to Belly und dann wurde trotzdem noch draußen gefeiert und angestoßen und es wurde sich gefreut.
Ich mochte das ja irgendwie, wie sie alle rausgegangen sind und so, oh, jetzt mal abwarten, was jetzt passiert. Es hat eigentlich nur noch eine Tüte Popcorn gefehlt bei denen.
Das stimmt. Dann wäre es auf jeden Fall ein Meme, so wie der New Day Meme irgendwie
genau.
Mit Lee damals. Ja. Ach, sehr schön. Genau, das war ein sehr, sehr guter Opener, muss man hier sagen. Wir kommen noch mal so ein bisschen Richtung Thema Time-Management. Ne? Also, ihr habt es ja schon im Review-Podcast zum ersten Tag kritisiert. Sehr viele Clips, sehr viel Werbung, was natürlich auch bedingt durch die Peacock-Ausstrahlung ist, weil da wird dann in manchen Paketen, je nachdem, wie du bestellst, da wird dann Werbung quasi in diesen Blöcken gesendet. Wir müssen das dann eben in Form von Highlight-Clips, Rückblicks-Clips ausbaden. Das war diesmal auch so. Ich muss aber sagen, ich hatte den Eindruck, es war ein bisschen kürzer.
Also
es war,
genau, ich wollte gerade sagen, also schon als wir angefangen haben hier mit dem Podcast, wo wir ein bisschen vorher gelabert haben, ich habe die Nacht teilweise positiver wahrgenommen, dadurch, dass ich sie nicht live geguckt habe, weil ich dadurch über diese ganzen Sachen einfach wegskippen konnte. Wie gesagt, wieder Video vorspulen und habe dann aber auch extra immer auf die Timestamps geachtet, von wann bis wann ich vorspule. Und ja. Mir ist aufgefallen, das war dann mal so, 3, 4, 5, vielleicht waren es auch mal 7 Minuten, je nachdem, wie lang das Promo-Video für das nachfolgende Match war. Das war aber bedeutend weniger als bei Nacht 1, wo es dann teilweise 15 Minuten waren. Nicht übertrieben, sondern wirklich 15 Minuten. Also es war hier weniger und das ist dann natürlich nochmal angenehmer, gerade wenn du es am nächsten Tag guckst. Aber daran muss man wirklich arbeiten. Also weil
ja, und sie hatten ja auch noch ein Match mehr auf der Card, mussten sich damit auch beeilen. Aber trotzdem haben sie halt den kompletten Cody-Entrance gezeigt und sowas. Ne?
Ja, das ist dann auch wieder. Oder auch die letzten 3 Minuten von Drew McIntyre gegen Happy Corbin. Also.
Ja, mehr bräuchte man von dem Match eh nicht sehen. Also da müssen sich auch irgendwas einfallen lassen. Ich finde, das ist keine gute Lösung so.
Ja, weil
also einfach 24/7 Storyline einfach bei jedem Pay-per-view einfach immer raushauen. Oh, Premium Live Event, Entschuldigung. Nee, also das war auf jeden Fall angenehmer zu schauen, auch wenn man es in der Nacht geschaut hat, war das glaube ich angenehmer zu schauen, als das bei Tag 1 noch der Fall gewesen ist. Kommen wir zum nächsten Match, das Duell der Giganten. Nicht ganz Yokozuna gegen Mabel, aber fast. Wir haben Omos gegen Lashley. Lashley frisch von einer Schulterverletzung zurückgekehrt. Beim letzten Raw hat er dann eben hier Omos herausgefordert, der einen Gegner gesucht hat. Wir haben schon gesagt, das könnte eine schwierige Angelegenheit werden. Zumindest hat man es hier kurz gehalten. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe nicht meinen 3 Minuten Nerf Hold bekommen, den ich mir gewünscht hatte. Stattdessen habe ich einen Bärhack bekommen, das gleich mehrfach.
Einen sehr schlechten Bärhack übrigens.
Das war ohnehin kein
Match. Das war ein Hüfthack.
Also. Ja, es war eine herzliche Umarmung oder so. Aber Kai, es war auch grundsätzlich jetzt nicht unbedingt ein Match für Wrestling-Puristen. Die Geschichte war hier ganz einfach. Omos ist die Irresistible Force und Lashley versucht ihn zu Boden zu bringen und ihn irgendwie zu beeindrucken. Und dann am Ende waren es dann eben die Spears, die hier die Geschichte zugemacht haben.
Ja, das ist das, was du sagst. Also ich fand es trotzdem erstaunlich zu sehen, wie schmal dann oder wie klein auch Bobby Lashley neben dem Omos wirkt, weil Lashley ist ja schon ein ordentlicher Kavenzmann, ne? Also, und dann zu sehen, wie klein der ist neben so einem Omos. Aber auch da, ich habe dann so geguckt, was hatten wir sonst für verschiedene Giants in der letzten Zeit oder für große Typen. Und dann sind mir Namen eingefallen wie der 7-Foot-Tall Big Cass, natürlich auch ein Braun Strowman oder wenn man noch weiter zurückgeht, Great Khali oder wenn man noch weiter zurückgeht, die Sachen, die ihr ganzen alten Leute kennt. Und Omos ist davon schon wirklich mit der schlechteste. Also wenn ich sage, ein Khali war nochmal eine krassere Erscheinung, auch wenn er nochmal limitierter war. Ein Braun Strowman war viel besser als ein Omos.
Braun Strowman ist auch ein ganz Stück kleiner.
Ja,
das ja, natürlich, muss man mal ganz klar sagen. Braun Strowman ist nicht so groß.
Ja, aber er war ja trotzdem immer dieses, da kommt der große, gefährliche Mann, der Chuchu-Zugmann. Also, das, ne, das war ja trotzdem dieses Powerhouse. Klar, es ist kein Omos.
Klein ist er nicht, Olaf. Ich habe schon neben ihm gestanden.
Ja, aber das ist halt schon ein Unterschied, ob du 2 Meter bist oder 2,20 Meter bist. Das meine ich.
Natürlich bin ich ja bei dir. Ich meine nur so, weil ich dann auch gerade, er hat ja auch diesen einen Move gemacht, den Strowman gemacht hat, wo er ihn immer zurückzieht und dann so auf die Brust haut, wo ich mir auch dachte, ja, das sah bei Strowman auch besser aus. Auch im Big Cass hat sich im Ring viel besser bewegt. Ja, ich weiß, Größe, ne? Da kommt ja auf die Technik an. Aber auch da, ich muss sagen, Omos ist
wirklich. Danke dafür.
Aber ich muss sagen,
Omos. Den hattest du vorher schon zurechtgelegt.
Nee, der war spontan.
Okay.
Omos ist wirklich noch nicht so weit bei WrestleMania auf der Karte zu stehen. Das ist natürlich eine Attraction mit der Größe, aber nee. Wirklich nicht.
Wird der jemals so weit sein? Sorry, aber der ist komplett scheiße. Ich sag's jetzt
Moment, da grätsch ich mal gerade rein. Ich weiß auch, wie sehr wir alle über Braun Strowman am Anfang
wollte ich auch gerade sagen.
Der war er war schon mehr zu sehen als bei Omos.
Aber der war auch schlecht. Der war schlecht,
aber also ich sehe bei Omos auch nichts irgendwie, dass ich da gebessert bin. Der ist ja jetzt auch nicht seit 2 Wochen erst dabei. Ne? Das geht jetzt auch schon eine Zeit, wo er hätte besser werden können. Also da ist ja überhaupt kein Fortschritt. Da ist komplett unkoordiniert. Die Aktionen sind schlecht ausgeführt. Eigentlich fehlt ihm auch Körper, ja. Der ist einfach nur groß. Sonderlich super trainiert sieht er jetzt nicht aus.
Massig, ne? Also das auf jeden Fall.
Also, nee. Das hat keinen Impact wirklich, wenn er was macht. Absolut furchtbar. Und also könnte er dann gerne irgendwann in 2 Jahren oder so, wenn Omos auf einmal der Bryan Danielson ablöst als bester technischer Wrestler der Welt, könnte er gerne sagen, wir haben es dir gesagt, Christian, aber ich leg mich fest, der wird halt nicht gut. Der bleibt scheiße.
Man erwartet doch auch von jemandem wie Omos nicht, dass der beste technische Wrestler
natürlich
ist.
Natürlich nicht. Das war jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht. Ja. Aber nee, sorry. Das wird nix.
Der ist ich jetzt bin immer mal gespannt. Dabei. Ja, aber er ist halt erst 27 und all sowas. Also ich hoffe, dass, also ich, wo ich hier konform gehe, der gehört in diese Position noch nicht, wo er jetzt steht. Das ist einfach zu früh und man protected ihn nicht, sondern man hat es ja hier auch gerade am Anfang gesehen, diese Aktion, wo er dann teilweise von Bobby Lashley in die Ringecke geschubst worden ist oder wo er dann in die Ringecke gestürmt ist und Lashley sollte ihm Dropkick verpassen. Das sah alles relativ unbeholfen aus und generell die Aktion, da merkt man auch, das ist ein bisschen ungestüm, es ist nicht ganz so koordiniert und manchmal habe ich auch Angst gehabt, dass sich Lashley gleich wieder verletzt, aber das muss ja nichts heißen. Also was man dann hier gehabt hat, war eben die Story, dass Lashley Omos einen Suplex verpassen wollte. Ich frag mich, warum man keinen Bodyslam gemacht hat. Ich habe eigentlich drauf getippt, dass ein Bodyslam
ja, wird. Wie billig war das bitte, so ein scheiß Suplex da? Das hat doch keinen richtigen Impact mehr. Das sieht doch auch nicht nach was aus mit dem Hochwuchten und so. Das müsste eigentlich ein Bodyslam sein. Also da war wirklich der Bodyslam hinterher von Wee Man an Sami Zayn so viel spektakulärer als dieser Move da in dem Match. Ah, das kannst du doch eigentlich nicht auf eine WrestleMania-Card packen. Sorry, dafür ist das zu schlecht. Dann sollen sie ihn 2 Jahre irgendwo hinschicken zum Trainieren. Aber das kannst du doch keinem anbieten.
Was noch sehr, sehr böse war, wie Lashley mit seinem Hinterkopf auf den Ringpfosten da geknallt ist. Das hätte auch fieser ausgehen können, glaube ich.
Das ist richtig. Nach diesem Bärhack in den Ringpfosten und dann eben. Ja, wie gesagt, am Ende waren es dann 2 Spears, die hier den Sieg gebracht haben für Lashley. Erstmal einen Spear in den Rücken, den haben wir auch am Abend mehrfach gesehen und dann eben 2. Spear von vorne und dann war die ganze Geschichte hier gelaufen. Ich muss sagen, ich fand es jetzt nicht so katastrophal, weil es waren nur 6 Minuten und damit kann ich ganz gut leben, weil es einfach nicht so lang gewesen ist.
Ich bin auch froh, dass Lashley hier gewonnen hat, weil ich hätte mir auch denken können, dass sie sagen, Omos gewinnt das hier. Aber gut, dass man da weiterhin auf Lashley setzt, weil der hat sich ja wirklich gemacht. Also gerade auch mit dem Hurt Business und mit MVP und der Championship Run. So, der Typ bringt eine gewisse Kredibilität mit. Der gehört auch dann mindestens in die Midcard, eigentlich sogar eher Upper Midcard, mit dem, wie er sich entwickelt hat. Und ich finde es dann gut, dass er auch hier den Sieg bekommt und sich nicht für Omos hinlegen musste.
Absolut. Ja, ich finde auch halt, sie könnten ihm jetzt irgendwas Schönes geben dafür, dass er sich dieses Match da mit Omos leisten musste bei WrestleMania. Denn sind wir mal ehrlich, er war von WrestleMania zu WrestleMania jetzt in der Zeit auch so stark und hat auch so viel getragen in der Zeit, er hätte was Besseres verdient gehabt.
Das stimmt. Aber werden wir sehen. Also er ist jetzt ja Babyface geturnt, ganz offensichtlich. Mal gucken, wo da die Reise für ihn hingeht. Machen wir weiter. Es gab dazwischen Werbung, WWE-Shop, Snickers, irgendwelche Charity-Aktionen. Das lassen wir einfach mal weg. Und kommen zu etwas vollkommen anderem.
Ja.
Das Match des Abends.
Dem Anything-Goes-Match zwischen Sami Zayn und Johnny Knoxville. Johnny Knoxville, der angekündigt worden ist als 2 Cheeseburgers away from 175, the South Knoxville Strong Boy. Hier. In seiner geilen Montur zum Ring gekommen ist, hat seinen Umhang verschenkt. Und dann ging's auch los. Und das ganze Match jetzt hier abzureißen, das muss jetzt nicht sein. Wir haben ganz viele Verrücktheiten gesehen. Sami Zayn, der versucht hat, hier ja, mit körperlicher Dominanz und mit seinem Wrestling-Sachverstand hier zu agieren, der aber auch mal wieder versucht hat, den Weg von Johnny Knoxville mitzugehen. Ich sag nur Mausefallen zum Beispiel. Aber Kai, was wir hier vor allem gehabt haben, waren ganz verrückte Gags, die mal gut und mal weniger gut funktioniert haben.
Also ich finde, Chris hat das perfekt zusammengepasst in unserem Headlock-Chat, wo er geschrieben hat, entweder man mag das Match oder man hasst es. Und ich gehe noch weiter, ich mag das nicht, ich habe das geliebt. Also ich weiß nicht, wann ich zuletzt so lachen musste beim Wrestling. Hier waren so viele schöne, komplett bekloppte Ideen drin. Natürlich auch klassische Jackass-Dinger wie die Bowlingkugel in die Eier. Wir hatten Party Boy. Es war noch Wee Man, der WrestleMania dann so durchgestrichen hat, wodurch dann Wee Man auf seinem Shirt stand, was ich auch fantastisch fand. Dann diesen Body Slam, den ich wirklich nicht glauben konnte, weil das so geil aussah. Mein absolutes Highlight war die Hand, die dann aus dem Nichts kam, wo ich wirklich heulen musste vor Lachen und dann auch noch das Meme gesehen habe, wo dann stand, Mark Henry und Mae Youngs Sohn debütiert bei WrestleMania. was auch sogar dann Mark Henry selbst geteilt hat. Also auch, da waren so viele schöne, dumme Sachen drin. Ich hatte damit sehr, sehr, sehr viel Spaß.
So, Chris, willst du was sagen?
Ich habe es genauso geliebt, ja. Ich mochte das. Das Match hatte auch seine kleinen Problemchen. Es haben schon mal ein paar Sachen zu lang gedauert, weil sie nicht funktioniert hatten. Und dann haben die Props nicht so ganz funktioniert, wie hinterher halt das Finish mit der riesigen Rattenfalle, in die Sami Zayn gesteckt wurde. Was ich halt einfach schon geil finde, wenn ich es ausspreche, ne? Wie absurd das ist. aber es hat unfassbar Spaß gemacht. Erstmal, Knoxville fand das geil und der hat halt auch Sachen gefressen, die waren nicht so leicht durchgezogen, wie man es vielleicht bei anderen Prominenten machen würde, die in den Ring steigen.
Direkt der Helluva-Kick am Anfang, ja, ne?
Eben, voll in die Fresse.
Ja. Auch bei Wee Man.
Auch Wee-Man. Auch der.
Ja. Die haben die Sachen halt genommen, weil sie haben das angenommen auch wirklich. Nicht einfach nur, wir wollen unseren Film promoten, sondern ja, wir sind die Stunt-Buddies hier. Wir machen unsere Stunts, dann tut's weh. Das ist Jackass. Geil. Dann Sami Zayn, wie gut der das Ding auch geworkt hat. Mit seinem ganz, also nicht nur als Wrestler, wie der Knoxville da durchgeführt hat auch, sondern auch mit seinem Gimmick und seinem Charakter einfach. Was ist das? Also was hat er für ein Comedy-Talent einfach? Das auch alles so zu verkaufen mit seiner Mimik, auch mit dem Trash-Talk dann zwischendrin und halt auch wissentlich in diese Hand zu rennen, ne? Da gehört schon was zu, sich da einfach wissentlich so von dieser riesigen Hand umklatschen zu lassen. Und bei einem Match mitzumachen, wo es dann heißt, du endest in einer riesigen Rattenfalle und kannst dich nicht mehr rauswinden. Und lässt dich von einem kleinwüchsigen Body Slam und sowas. Wie er das verkauft hat, war sensationell. Und da kann ich über diese Schwächen mit den Props, kann ich da drüber hinwegsehen. Ganz ehrlich, das Ding hat mir richtig Spaß gemacht, wie Kai das schon sagte. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal beim Wrestling so gelacht habe. Und es war halt ein ganz anderes Prominenten-Match, als man es so kennt. Super. Und ungelogen, es ist mein Match dieses Abends gewesen, ganz einfach. Ganz klar, ich hatte bei keinem anderen Kampf so viel Spaß. Also wrestlerisch hat eben der Opener mir am meisten Spaß gemacht. Aber wenn ich ein Match jemandem zeigen müsste von diesem Abend, dann wäre es ganz sicher Anything Goes, Johnny Knoxville gegen Sami Zayn.
Aber ich hoffe, du reichst dann auch das entsprechende Getränk dazu.
Was? Hä?
Ich hoffe, du reichst auch das entsprechende Getränk dazu.
Also, stehe ich jetzt gerade auf dem Schlauch?
Ja, ich find, das ist schon so ein Match, da musst du auch ein bisschen was getrunken haben, um da alles richtig witzig zu
finden. Nee, hör mal, da hatte ich gerade einen Kaffee drin, da habe ich das.
Ich habe es heute Morgen geguckt und habe teilweise geheult vor Lachen. Also ich habe ja sowieso auch einen sehr dummen Humor, ne? Muss man auch nochmal sagen. Das ist ja auch
eine
Erwartung, du da rangehst. Aber du kannst es auch zerreden und sagen, das ist ja nicht Wrestling. Und die Meinung können auch Leute haben, von mir aus sagen, das gehört nicht auf eine WrestleMania-Card, da will ich Wrestling sehen. Aber ich mag sowas. Ich finde das witzig. Ich mag auch, wenn Wrestling mal in die Comedy-Richtung geht. Und das ist, wie Chris schon gesagt hat, Sami Zayn hat da ein Talent für. Johnny Knoxville nimmt alles mit. da muss nicht alles passen, aber auch, da waren ja so dumme Ideen drin, also auch diese Eiertrittmaschine da. Also allein auf die Idee zu kommen, dann so einen Fuß zu machen. Klar hat das ein bisschen geholpert, aber Mann, das ist mir doch egal, das ist so ein Stiefel, wo du am Hebel ziehst und der tritt jemandem in die Eier. So, ist doch einfach witzig.
Ja, also ich glaube, auf WrestleMania kannst du das auf jeden Fall bringen, weil Wrestling kann so vieles sein, auch mal Comedy. Und wir loben ja auch gerade AEW sehr oft, weil sie so viel verschiedenes Wrestling auf ihren Pay-Per-View-Cards anbieten. Was ich halt allgemein finde, dass einfach zu viele Special Guest-Celebrity-Matches da waren dieses Mal. Also da hätte ich auf mindestens eins verzichten können dann.
Das stimmt. Also um mal hier meine Perspektive hier rauszubringen. Ich hatte auch Spaß mit dem Match, muss ich sagen. Aber mich haben tatsächlich diese Timing-Technik-Probleme ein bisschen mehr rausgenommen, als das bei euch der Fall gewesen. Ich habe am Anfang habe ich gedacht, das wird so ein Plunder-Brawl, als da die Tonne rausgepackt worden ist und vorher gab es einen Feuerlöscher und da habe ich mir gedacht, oh je, jetzt wird es einfach nur so WrestleMania 17 Reloaded, da musste ich dann dran denken. Ich hab schon darauf gewartet, dass jemand mit dem Golfkart umgefahren wird. Ist aber nicht gekommen, sondern dann gab's ja die Einmischereien und auch dieses Brett mit den Mausefallen. Was ich übrigens ganz geil fand, wie die immer auch die verschiedenen Hilfsmittel so ein bisschen vorweggeteased haben. Bei den Mausefallen, wo du schon vorher gehört hast, dieses Klack-Klack, wo die ersten Mausefallen losgegangen sind oder auch später, als der Taser zum Einsatz gekommen ist, wo dann schon dieses Geräusch vom Taser zu hören gewesen ist. Das fand ich relativ clever. Mich hat's trotzdem gestört, dass hier und da, wie Chris schon gesagt hat, ein paar von den Props nicht funktioniert haben, weil das hat für mich diesen komödiantischen Moment kaputt gemacht. Wenn das mit dem Sacktrittapparat, wie ich es mir hier in den Notizen aufgeschrieben habe, wenn das sofort funktioniert hätte, hätte ich mich kaputt gelacht. Aber irgendwie hat es ja nicht geklappt. Genauso wie mit der Mausefalle am Ende. Und da hat es mich noch viel mehr gestört, weil da eben der gute Johnny Knoxville selber mit reingeraten ist. Das hat mir das Ende madig gemacht, sage ich ganz ehrlich. Aber die Hand, an die Hand, ich habe hier vorgesessen und habe auch sehr, sehr laut gelacht in dem Augenblick, weil das war perfekt aufgenommen. Du hast diesen Apparat vorher nicht gesehen. Du hast das kam total überraschend und war perfekt getimed. Und genauso muss Comedy sein. Wenn das perfekt getimed ist, ist es geil. Wenn es nicht perfekt getimed ist, dann ist es eben grenzwertig. Und dann muss man sagen, ich mag's oder ich mag's nicht. Und mein Problem war eben bei diesen zwei großen Props, die wir hier gehabt haben, dass da das Timing nicht funktioniert hat. Und das hat mich gestört.
Ich muss noch zwei Sachen nennen, die ich auch sehr witzig fand. Einmal, die beiden Mülltonnendeckel, wo ihm die an den Kopf gehauen hat, so der Kopf dazwischen. Das fand ich schon witzig. Aber wo es mich halt auch zerlegt hat, wo Sami Zayn ihn da in der Ring-Ecke hat und er den Hellover Kick zeigen will, kommt angelaufen, der zieht einfach diese beschissene Tröte raus.
Stimmt.
Das war sehr schön.
Ja. Auch übrigens den Bump, den Sami Zayn da genommen hat durch den Mäusefallentisch.
Ja,
da war ja auch krass. Fies.
Ja, auch sehr hoch eingesprungen und alles. Also, da muss man auch echt noch mal sagen, ne, was Sami Zayn hier geleistet hat. Absolut Hut ab. Und wenn Bobby Lashley für sein Match gegen Omos was Schönes bekommen soll, ich finde, Sami Zayn, der sollte hier noch mal, der hat ja erst gerade verlängert, aber ich finde, der sollte noch mal eine Gehaltserhöhung oder einen Bonus bekommen für das Match und für die gesamte Storyline. Also, wie der das hier durchgezogen hat, von vorne bis hinten, das war geil. Also, nicht unbedingt mein liebstes Match am WrestleMania-Wochenende, aber das Match, was mich auf jeden Fall mit eines am meisten und am besten unterhalten hat und wo ich auf jeden Fall sehr laut gelacht habe.
Und was sie geschafft haben, ich habe jetzt Bock, den neuen Jackass-Film zu gucken.
Ja. Das sowieso.
Weil ich die Hand sehen will.
Die Hand gibt's doch schon in Teil 3.
Ja, aber weiß im aktuellen Film, meine ich. Weil die war ja auch schon im Trailer zu sehen. Aber das ist ganz schön, da habe ich Bock drauf.
Ja. Naja. Frag mich, ob Sami Zayn immer noch in einer Mausefalle steckt oder in einer Rattenfalle steckt, aber das
mal so dahin Licht gestellt. Im AT&T Stadium ist schon aus und er hängt da irgendwo in dieser Rattenfalle.
Hallo?
Hallo?
Irgendjemand? Im Hintergrund fegt so einer so den Becher weg vor.
Nee, also, das fand ich ein bisschen doof. Aber ist egal. Hey, es ist Wrestling und es ist, wie es ist. Und wie ihr schon richtig gesagt habt, daran werden sich noch Generationen streiten, ob das jetzt witzig gewesen ist oder nicht. Also, ich hatte auch meinen Spaß dabei. Aber ich glaube, ihr hattet mehr Spaß dabei als ich. Ja, ist halt so. Es gab noch mal einen Rückblick. Drew McIntyre, Tag 1. Naja, Madcap Moss und Happy Corbin, durchgeschnittenes Seil. Ihr wisst, wie das ablief. Ja, und kommen wir damit dann auch zum nächsten Match. Es ist das Fatal 4-Way Tag Team Match um die WWE Women's Championship. Es treffen Queen Selina und Carmella auf Rhea Ripley und Liv Morgan, auf Natalya und Shayna Baszler, auf Sasha Banks und Naomi. Sasha Banks und Naomi gleich hier im Lamborghini unterwegs, Special Entrance. Und ja, Chris, Rhea Ripley und Liv Morgan in besonderen Outfits. Man hat nicht genau geklärt, ist es jetzt Donnie Darko und Catwoman oder Batman und Catwoman oder, ich meine, Ostern steht auch vor der Tür, ne?
Ja, es war der Metal-Gothic-Osterhase, was weiß ich. ich glaube fast, es sollte Batman sein, oder? Denn, also, wenn Liv als Catwoman rauskommt, wird das ja passen. Gerade wo jetzt auch der neue Batman-Film halt im Kino ist. Ich musste auf jeden Fall sehr lachen, als Corey Graves ganz trocken sagte, oh, und da kommen Catwoman und Donnie Darko. wo dann direkt vom Kollegen drauf hingewiesen wurde, das ist bestimmt Batman. Ich fand's einfach geil, wie er das halt direkt versaut hat mit dieser schlechten Maske. Also, er ist eigentlich mein Held dieser WrestleMania dafür.
Ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es auch dann doch der SM-Wahnsinn, wie Deutschlands größte Tageszeitung getitelt hat. Ich weiß es nicht. Kommen wir hier zum Match. Ich sag's mal so, es ist einiges passiert, aber es war sehr vieles durcheinander. Es war auch ein bisschen unsauber hier und da. Wir haben gleich zwei Tower of Doom bekommen. Wir haben eine Naomi bekommen, die längere Zeit isoliert worden ist. Und am Ende war es dann eben doch die Mischung aus Widow's Peak und Facebuster, die dann hier den Titelwechsel gebracht hat. Carmella wurde gepinnt und Sasha Banks und Naomi gewinnen das Ding hier. Ich muss sagen, ich fand es nicht so schlimm wie befürchtet, sage ich ganz ehrlich. Ich habe mir noch was viel, viel Schlimmeres gedacht bei dieser Match-Ansetzung, weil die ja auch sehr generisch gewirkt hat und sehr wild zusammengewürfelt. Aber ich weiß auch, dass es hier sehr viel Kritik an dem Match geben wird. Kai, wie ging es dir mit dem Kampf?
Also zum einen stört mich ja natürlich, dass du merkst, da kommen gerade pro Team einfach zwei Frauen zusammen raus. Und das war also, da ist dann jetzt auch kein Team, sondern die kommen zusammen raus, weil das ist so ein Tag-Team, es wurde geformt, das ist dann in 3 Wochen eh wieder egal. Sasha Banks ist Champ. Sasha Banks turnt immer. So, also pro Jahr mindestens 4-mal. In Schaltjahren häufiger. Also, das ist eine Sache, die mich so ein bisschen stört. Und ich finde, was du ganz extrem gemerkt hast in diesem Match, ist die Tatsache, du hast immer gesehen, sind da gerade zwei Frauen im Ring, die es können oder zwei, die es nicht können. Also, da war ein häufiger Qualitätsabfall. Also Sasha Banks, hast du gemerkt, das ist ganz gut. Und dann war eine Sasha Banks mit einer Rhea Ripley. Das hat dann gut funktioniert. Auch eine Liv Morgan ist mal positiv rausgestochen, aber auch manchmal war das sehr unkoordiniert, fand ich. Natalya und Shayna Baszler war auch Licht und Schatten. Deine Baszler natürlich noch mal besser als Natalya, meiner Meinung nach. Also du hattest mal gute Phasen und mal schlechte Phasen. Aber die schlechten Phasen waren auch wirklich schlecht, finde ich. Und ich habe es auch, also ich habe mir auch Schlimmeres erwartet. Dafür war es dann besser, aber ich hatte damit nicht wirklich viel Spaß, wenn ich ehrlich bin.
Es war immerhin flott. Es war immer Geschwindigkeit drin.
Ja.
Und damit, finde ich, kann man immer schon vieles vertuschen. Wären jetzt lange Isolationsphasen wirklich drin gewesen und sie hätten versucht, da irgendwie groß Psychologie reinzubringen. Ich glaube, dann wäre es noch mehr aufgefallen, dass es eigentlich so ein Multi-Women-Hühnerhaufen-Match war, wie man es leider so oft hat in der WWE. Aber dadurch, dass halt alles so flott ging, dann konnte man auch einige Sachen abhaken und sich nicht zu lange an irgendwelchen Unsauberkeiten dann aufhalten. Ich fand das Aufeinandertreffen von Sasha Banks und Rhea Ripley ganz cool, weil man das so noch nicht wirklich hatte oder so häufig dann. Was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, in dieser Schlussphase dann, wo eben die neuen Champs dann gekürt wurden, wo waren die anderen die ganze Zeit, um da mal einzugreifen? Waren die irgendwie tot oder so? Also so lange können sie doch nicht irgendwie da bewusstlos draußen liegen.
Frag mal Montez Ford, wie lange man da draußen liegen kann. Nee, die waren draußen, doch klar.
Ja, also, natürlich waren die draußen, aber warum denn so lange?
Ja, das weiß ich nicht. Die sind halt vorher dann auch noch attackiert worden. Da gab es ja auch noch die Aktionen dann Meteora also,
hieß von ewig von gedauert.
Sachen. Ja. Ja. Also, ich muss sagen, ich fand's erträglich, weil wie gesagt, da ist immer irgendwas passiert. Klar, es war nicht das schönste Match, was wir hier gesehen haben, auch dass wir diesen Tower of Doom dann zum 1000. Mal gesehen haben. Mhm. Hätte jetzt nicht sein müssen, aber ich fand auch, dass da durchaus ein paar nette Tag-Team-Aktionen dabei gewesen sind, also Finishing-Aktionen. Wir hatten, glaube ich, auch Riptide auf
die Knie,
Knie zum Beispiel. Ja. Also, die haben da schon probiert, dass man so ein bisschen Tag-Team-Flow ins Match reinbringt, aber es war dann eben kein großes Match. Und Sasha Banks gewinnt jetzt endlich mal bei WrestleMania.
Stimmt.
Die Fans hat's gefreut. Insofern, glaube ich, muss man da auch gar nicht drüber sprechen. Das ist kein großes Match, woran man sich jetzt lange Zeit erinnern wird. Und es war da, es war ein Filler, es waren 10 Minuten, es ist chaotisch gewesen, es war teilweise ein bisschen unsauber. Am Ende war es dann aber auch, ich würde es mal in die Kategorie packen, es war gerade noch so okay, oder?
Ja, also, ja. Was man noch kritisieren sollte, also ich sag mal, jetzt auch wenn man so im Discord ein bisschen gelesen hat, David findet es ja noch mal viel, viel schrecklicher als wir. Wie gesagt, das war ein Diven-Match und der Tod der Women's Evolution, also gut, den haben wir sowieso schon seit ein paar Jahren, unabhängig davon, aber jetzt Diven-Match, so weit würde ich nicht gehen. Was mich aber wirklich gestört hat, was auch eine Sache ist, die du bei den anderen beiden Damen-Matches bei Tag 1 weniger hattest, hier war wieder viel dieses Rumgekreische drin, was gerade eine Carmella so unerträglich macht. Und auch eine Liv Morgan, da wird sehr viel rumgekreischt, wo ich mir denke, ach, das muss nicht sein.
Warum ist Carmella eigentlich im Hochzeitskleid, im Stripper-Hochzeitskleid zum Ring gekommen? Das hat sich ja auch haben sich auch die Kommentatoren gefragt, bis Corey Graves dann sagt, das ist eine Hommage an Madonna.
Ja.
Okay. ich leg mich jetzt weit aus dem Fenster hier. Ich glaube, 99% der Leute haben das nicht gesehen. Die dachten einfach, das ist ein Hochzeitskleid. Warum? Wen will die heiraten?
Corey Graves.
Ja, aber in dem Moment, wo sie ein Match hat?
Ja.
Ich glaube, allgemein haben sich auf jeden Fall hier diesmal die Kostümdesigner sehr ausgetobt, gerade bei den Damen. Also, da haben wir ja auch schon am ersten Tag einiges zu besprechen gehabt. Und hier war es dann auch wieder der Fall.
Aber ich fand das Outfit von Sasha Banks cool mit dieser langen, was ist das? Nee, nicht Schleife.
Schleppe,
ja.
Haare.
Das sah cool aus.
Ja, auch sehr viel Haare im Match, auch das.
Ja, das sowieso.
Ist wohl wahr. Ja, auf jeden Fall neue WWE Women's Tag Team Champions hier am Ende mit Naomi und Sasha Banks. Gab Tränen und jeder andere denkt sich, eigentlich ist es relativ egal.
Ja, aber wenn sie endlich mal ihren WrestleMania-Moment hat.
Endlich mal einen Gewinn.
Ja, eben.
Ja. Das ist richtig. Aber damit kommen wir dann zum nächsten Match und das war das Dream Match zwischen Edge und AJ Styles. Und AJ Styles gleich zu Beginn mit einer Wunde an der Wange.
Weil er gegen die Stage läuft.
Genau.
Auf dem Kopf.
Das kann man nicht sehen. Also ich hab's dann auch nachgegoogelt und die ersten Vermutungen, also Ryan Satan hat erst geschrieben, so ja, vielleicht ist irgendwas vom Pyro explodiert, aber dann gab's Fanaufnahmen, da kann man eben sehen, dass AJ Styles hinten durch den Vorhang geht und dann einfach gegen den Teil von der Stage rennt.
Oh Mann, AJ.
Das passiert.
Natürlich.
So fokussiert, dass er nicht drauf geachtet hat. Und ja, Edge auch mit einem besonderen Entrance hier, also der ist nicht irgendwo gegengelaufen, sondern Chris, der ist hier auf einem brennenden Thronpodest, wie nennt man das, reingekommen.
Ja, war geil. Also das war ein richtig cooler WrestleMania-Entrance, fand ich. Hat mir gefallen, auch so, wie er seine dunkle Seite da feiert, mit dem neuen Theme, das passt auch wenn ich die Stimme von dem Sänger persönlich nicht mag, aber das ist halt komplett subjektiv. Aber das war geil. Und David wird sich sehr gefreut haben, weil sehr viele Totenköpfe auf seiner Gier waren.
Ich habe da eine Frage. War das Gier eine Anspielung auf irgendwas? Das sah irgendwie aus, als wenn es eine Reminiszenz wäre. Ich sage sehr oft Reminiszenz heute, tut mir leid. Aber war da irgendwas, was ich habe es nachgegoogelt, ich habe nichts gefunden. Ist euch da was aufgefallen?
Boah, ich glaube, das war jetzt nichts Spezielles. Edge lässt ja schon seit einiger Zeit so seine Metaller-Seele immer weiter raus. Ne? Er war ja auch letztens mit einem Amon Amarth-T-Shirt da im Ring und so. Ich glaube, das ist einfach Evil Metal Edge.
Okay. Ich habe nur gedacht, weil es ist WrestleMania und dann haben alle zu viel Zeit und lesen sich Comics durch und sagen, hey, ich will hier aussehen wie der und der oder so. Und dann weißt du, habe ich gedacht.
Ich bin Catwoman und ich bin Donnie Darko.
Komm, ey. Wir haben schon anderes gesehen. So, kommen wir hier zum Match, weil das war eigentlich auch das Match, auf das sich ja viele mit am meisten gefreut haben, so das große Midcard-Match, was wir hier auf der Card gehabt haben. Und wir haben auch einen AJ Styles gesehen, der gleich zu Beginn sehr aggressiv gewesen ist. Wir haben jede Menge schnelle Konter zwischen den beiden hier gesehen. Das änderte sich dann aber, als AJ Styles ein Springboard 450 zeigen wollte. Edge zieht die Knie hoch, AJ Styles mit den Rippen voran, und das war dann so der erste Teil der Geschichte, der hier aufgebaut worden ist. AJ Styles mit den verletzten Rippen hat im Vorfeld auch schon hier das Bein von Edge bearbeitet, und das ist dann die Story, die wir hier gehabt haben, sozusagen. Bein gegen Rippen, Schrägstrich Arm, der kam ja auch noch hinterher dazu, der von Edge bearbeitet worden ist. Kai, wie ging dir das mit dem Match hier, mit dem Matchverlauf? Ne? Wir sprechen gleich noch ausgiebig übers Ende. Ein Match, was sehr stark geprägt worden ist durch Konter, aber eben auch durch dieses klassische Körperteile bearbeiten und verkaufen von den Verletzungen.
Ja, also ich bin ganz schon am Überlegen, weil ich nicht weiß, was ich von dem Match halte. Also ich habe mich da sehr drauf gefreut. Ich liebe einen Edge und ich liebe auch einen AJ. Ich mag das, wie die sich ausgekontert haben, gerade den Anfang, dass auf alles eine Antwort gab, hin und her, da mal ein Roller, da irgendwie rauskommen, da nochmal eine Drehung machen, um den Move zu nehmen. Edge dann vom STF dann doch in Crossface rein. Da waren viele schöne Konter drin. Aber dazwischen war auch sehr viel rumliegen und nichts machen. Und das ist ein bisschen mein Problem. Also es hat sich auch realistisch angefühlt, als du direkt gemerkt hast, Edge sieht, die Rippen sind verletzt von AJ, und da kommen direkt 3-4 Aktionen hinterher. In die Seile, Knie hinter, zack, nochmal andere Seite. Und dann hat er gemerkt, der Arm ist verletzt, dann gibt's ich weiß nicht, wo er sich so fallen lässt, wie so ein Backstabber halt gegen den Arm. Ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. Also, da wurde schlau gekämpft. Aber mir hat so dieses gewisse Etwas gefehlt, glaube ich. Dass man sagt so, jetzt ist er richtig da. Und wir hatten ja auch am Ende die großen Aktionen. Wir hatten Styles Clash. Wir hatten diesen Superplex auf den Apron, was auch ein ganz fieser Move ist. Aber irgendwie war mir da zu wenig Geschwindigkeit drin.
Das ist eine spannende Geschichte. Das habe ich auch bei Social Media, und auch wir haben da so ein bisschen schon vorher drüber gesprochen. Und zum Beispiel David hat auch gesagt, er ist irgendwie nicht so recht in den Kampf reingekommen. Und mir ging das tatsächlich nicht so. Also ich fand den Kampf sehr gut.
Ja, wundert mich nicht.
Und mir hat auch ja.
Also das ist ja wirklich so ein Olaf-Match. Also das
absolut.
Auch als ich das gesehen habe, mit da werden wir da Körperteile bearbeitet, war ich so, oh Mann. Olaf sitzt da jetzt wieder, sagt so, oh, das ist es. Das ist mein Match des Abends.
Der Olaf schneidet schon die Sternchen aus, wirklich. Ne? Ja, ja. Chris, wie ging's dir dabei?
Ich glaube, ich bin genau zwischen euch, meiner Meinung. Ich mochte das Match. Ich finde, das ist ein echt gutes Match gewesen. Vor allem, das hat Kai ja auch gerade schon angedeutet, es fühlte sich wie ein richtiger Kampf an. Es wurde einmal diese doch eher recht kurz aufgebaute Story aufgegriffen schön, dass es intensiv war. Ein Styles hatte halt Bock, der war wütend, der wollte Edge eins in die Fresse hauen. Das hat es gut verkauft. Und Edge halt eben sowohl mit seiner neuen Bösartigkeit als auch mit seiner Ringschleue und seinen Opportunisten-Gen, die er so hat, dass er es dann ausnutzt. Und die Konter, die waren halt rough. Das waren nicht so choreografierte Wrestling-Transitions, wie man sie so oft sieht. Das fühlte sich immer so an, als würden sie halt sich so richtig greifen und da wieder rausrollen und so. Das hatte was. Das fand ich echt gut. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Und trotzdem bin ich auch bei Kai ein Stück. Es fehlte an so ein paar Stellen im Match fehlte die Geschwindigkeit, und irgendwie hat mir an dem Match auch eine Kleinigkeit gefehlt. Sie haben irgendwie dann, als es zum Finish ging, als hätten sie so einen Teil von der letzten Phase übersprungen, war das für mich. Nicht die komplette letzte Phase, aber so ein Teil, weißt du? Und das, obwohl das Ding bald 25 Minuten ging. Ja. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Also, da wäre auch noch mehr drin gewesen von den beiden. Aber da wird ja auch noch was kommen, ganz bestimmt. Und ich mochte allerdings das Finish, wie dann drauf hingearbeitet wurde. Und dass Damian Priest sich mit Edge zusammengeschlossen hat, ne? Der ja auch so ein bisschen Leder-Metal-Typ ist, ne? ich mochte das sehr gerne, und es war wrestlerisch das stärkste Match auf jeden Fall auf der Card. Und jetzt muss ich mich erstmal an alles von gestern erinnern. Ich würde fast sagen, das stärkste Wrestling-Match der Männer bei WrestleMania an diesem Wochenende.
Ja, der Männer, ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt gesagt hast, das
stärkste Wrestling-Match. Nein, das war Lynch gegen Bianca Belair.
Ja.
Das war auch mit Abstand wirklich das beste Match des Wochenendes.
Ja, da bin ich komplett bei dir. Ist ja gruselig.
Was soll das denn heißen hier?
Obwohl, ich meine gerade, Cody gegen Rollins, obwohl, das würde ich auch, glaube ich, noch eins drunter setzen. Also das hier hat mir, glaube ich, in der Gänze
zum Rest ein bisschen besser gefallen. Das hatte ja, Story. Ja. Und ich glaube, das war auch ein Problem bei Rollins Cody, ne? Da konnten die gar nicht so viel zu. Sie mussten halt einfach aus dem Stegreif da diese Geschichte erzählen. Sie hatten halt nichts, was davor gelaufen ist. Das war hier natürlich drin. Das konnten sie verarbeiten, durch das Match ziehen und auch den neuen Edge-Charakter da besser präsentieren. Da hatten sie den Vorteil. Aber für mich persönlich ist es das beste Männer-Match dann des Wochenendes.
Ja, sei auch dahingestellt. Da ist ja auch jeder ein bisschen anders. Ich finde, man hat am Ende dann doch die großen Aktionen gut ausgepackt. Das hat Kai ja auch schon ganz gut angedeutet. Wir hatten zwei Drittel im Match hatten wir noch mal so einen Moment, wo es nach einem gekonterten German oder nach einem Konter und dann dem German beide am Boden, dann diesen typischen Staredown auf den Knien und dann die Striking Challenge der beiden, die natürlich wie immer mit dem Pele-Kick in den Calf Crusher endet, haben wir auch schon diverse Male gesehen, und Edge, der dann eben kontert, auch den Label Lock ansetzt, übrigens hier eine schöne Grüße an Brian Danielson an der Stelle. Und dann, gegen Schluss, wurden dann auch wirklich die großen Aktionen ausgepackt. Und dann ging auch der 450 zum Beispiel durch, der am Anfang noch nicht funktioniert hat. Und dann kamen die großen Nearfalls, wo man, und das fand ich sehr schön, auch das Gefühl gehabt hat, dass AJ Styles Schritt für Schritt näher an den Sieg kam. Es gab den 450 in den Rücken, dann den Two-Count. Dann versucht Edge, den Spear anzusetzen. Styles weicht aus und dann gibt's den Styles-Clash. Ich meine, der Spear ging in die Seile, Edge taumelt zurück, Styles-Clash, zack, und wieder Two-Count. Und dann hast du das Gefühl gehabt, oh, jetzt ist der Moment da. Es gibt den Phenomenal Forearm und dann taucht Damian Priest auf. David hat mir auch noch eine Nachricht geschrieben, Mensch, wo kam der denn her? Keiner hat drauf reagiert. Ich habe gesagt, der steckte wahrscheinlich den ganzen Tag unterm Ring.
So, weil er hat dann gechillt mit Wee Man und Party Boy.
Genau. Ja, warum nicht? Die hatten alle so ihre Switch dabei und haben dann irgendwie Stardew Valley gegeneinander gespielt oder so. Ich weiß es nicht.
Also, das klingt geradezu traumhaft, wenn man das gegen Omos Lashley so setzt, ne? Unterm Ring liegen und Switch spielen.
Wahrscheinlich ist das so. Kai, wie hat dir hier der Auftritt von Damian Priest gefallen? Der war ja plötzlich einfach da. Also das hat man ja auch dann so eingefangen, dass der ja quasi, dass du auf einmal so die Kameraperspektive so von schräg unten gehabt und hattest dann auf einmal so das Profil von Damian Priest und AJ Styles, der so, hä, was passiert denn da?
Es gab ja schon letzte Zeit die Gerüchte, dass Edge so ein Stable um sich herum bekommen soll oder auf jeden Fall ein paar Leute oder jetzt in diesem Fall ein Lloyd in Form von Damian Priest. Und das wirkt ja so ein bisschen wie ja, die 2022er Version von der Brood mit den beiden dann. Dann auch Damian Priest mit dem Look, den er hat. Und ich glaube auch schon, dass er davon profitieren kann. Sie haben da jetzt auch sehr schön mit der Damian-Side und mit der Priest-Side, dass er da auch so in die Richtung, so in die dunklere Ecke geht. Mal schauen, ich glaube schon, dass er davon profitieren kann, da so vom Edge ein bisschen was zu lernen. Ist ja natürlich auch schade.
Das Spotlight abzukriegen.
Ja, und auch ein Damian Priest als Heel kann, glaube ich, einfach auch besser funktionieren.
Ist natürlich jetzt schade, weil jetzt hast du wieder dieses Finish, ja, AJ hat verloren, aber er hätte ja vielleicht gar nicht verloren. Also vielleicht geht die Fehde sogar noch weiter, könnte ich mir auch vorstellen. Mal gucken, welche Richtung es geht. Es ist erstmal was Interessantes, worauf man aufbauen kann.
Ich hätte ehrlich gesagt auch Bock auf RK-Bro gegen Edge und Damian Priest.
Da kann man auch noch mal die alte Story mit reinbringen, ne?
Ja, unter anderem.
Rated RKO.
Eben. Und das wären gute Matches.
Ja. Bin gespannt. Also, Chris, hat dir hier ein bisschen der Impact gefehlt? Weil Damian Priest hatte eigentlich nichts gemacht, außer geguckt.
Nee, das fand ich gut.
Okay.
Das fand ich gut, dass er wirklich einfach nur da stand und du wusstest nicht genau, was will er jetzt da? Und das war eben auch gut verkauft, dass ein AJ da dann eher irritiert reagiert. Was willst du jetzt hier? Für mich? Gegen mich? Hä? Was machst du? Ne? Und das hat halt ausgereicht. Dieser ganz kleine Moment. Nur die Präsenz da von jemandem, der da nichts zu suchen hat eigentlich. Dass er nicht aufpasst und sich zu lange Zeit lässt und dann eben statt dem Phenomenal Forearm dann auszuführen, ein Spear kassiert. Und ich habe mir ehrlich gesagt das Finish genauso vorgestellt bei dem Match, muss ich sagen. Ich habe es mir auch so gewünscht, weil ich wusste, es wird geil aussehen. Und ich fand das sehr geil, als er dann in den Ring ging und Edge so schwer atmend, und ich dachte so, gleich fängt er an zu grinsen. Und dann haben sie sich beide angegriffen. Ich fand es einfach geil. Ich fand, das war ein super Moment. Hat mir extrem viel Spaß gemacht, und ich glaube, das kann gut hinhauen. So eine bösere, neuere Brood mit Edge als Anführer fände ich jetzt erstmal sehr interessant.
Ja, vielleicht eine Brood ohne Vampirismus wäre vielleicht schon mal.
Ja, halt so ein bisschen dunkel und Feuer und Metal, ne?
Metal. Die Metalheads, nach den Edgeheads kommen die Metalheads. Ja, wir werden sehen, auch vielleicht, ob da noch jemand anders noch mit dazukommt. Ich finde, so zwei ist vielleicht nicht genug. Vielleicht machen sie auch ein richtiges Stable. Fände ich schön, wenn man da vielleicht noch ein Tag-Team mit dabei packen könnte. Ich bin ja immer ein Freund davon. Main-Title, Mid-Card-Title, Tag-Team-Title müssen alle abgelehnt
sein. Ja, ich auch, muss ich zugeben. Aber ja, ich fände es auch cool, wenn Edge so als Overlord da seine zwei Heavies hätte.
So, schauen wir mal.
Oder erstmal nur mit Priest halt als Tag-Team. Die beiden dämonischen Fieslinge da. Keine Ahnung. Ich hab Bock drauf. Das könnte cool werden. Sag ich nicht oft bei WWE-Stories und kreativen Sachen, die da so machen, oder unkreativen Sachen. Aber das hier ist geil. Hab ich Bock drauf.
Ich bin gespannt. Also ich bin auf jeden Fall neugierig. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt bei Raw dann auch ein entsprechendes Statement von den Beteiligten bekommen und dann eben vielleicht auch eine Story-Fortsetzung mit AJ Styles, weil der wird natürlich auch nicht glücklich darüber sein, dass er jetzt hier eigentlich auf dem Weg zum Sieg quasi von Damian Priest abgelenkt und dadurch eben in den Spear reingelockt worden ist. Schauen wir mal. Ich bin auch da neugierig drauf. Match, habt ihr eure Meinung schon gesagt, ganz kurz bei mir. Ich finde, das hat am Ende, auch wenn das ein sehr gutes Match gewesen ist, ich habe mir das wirklich sehr gut gefallen hat, es fehlte so zwischendurch so dieser Not, da fehlte irgendwie so ein Gang irgendwie, der hat ein bisschen gefehlt, und dadurch ist es nicht von einem sehr guten Match zum spitzen Dream Match geworden, sondern es war halt eben richtig gut, und das Ende natürlich dann auch mit Story Aufbau, warum nicht? Also da kann ich sehr sehr gut mit leben. Ja, und damit kommen wir zu einem Match, das war eigentlich schon für Tag 1 angesetzt. Das hat man jetzt einfach nachgeholt. Auch haben sich auch viele drüber geärgert, dass das aus Zeitgründen, ne, Tag 1, ich schaue auf dich.
Warte mal ganz kurz. Darf Kai das vielleicht anmoderieren? Denn das eine Team sagt er immer wunderschön an.
Kai, dann mach.
Du meinst, wir hatten auf der einen Seite Kofi Kingston und Xavier Woods gegen Sheamus, Rich Holland und Butch.
Diese leichte Verzweiflung.
Hallo, der Butch, der war schlecht gelaunt hier im Match, aber so richtig, ne? Erstmal ganz kurz, muss man sagen, New Day natürlich hier in den Gedenkoutfits an Big E, ne? Ein bisschen, schöner Verweis in seine Richtung.
Auch da muss ich direkt reingrätschen, ist mir egal, absolute Frechheit, dass die den Entrance sich mal wirklich gezeigt haben, oder? Also, wir zeigen da irgendein Video und ach, guck mal, auf einmal ist New Day im Ring am Sliden, also das fand ich schon doof.
Es ist, glaube ich, auch echt aus der Not heraus geboren, dass das Ding hier noch mit reingerutscht ist. Also ich glaube, da haben sie halt gesagt, so, komm, dann packen wir das noch schnell mit rein. Das war ja auch gar kein richtiges Match, wenn man ehrlich ist, ne? Also das ging los, da wurde ein bisschen mit der New Day-Klamotur ein bisschen rumgespielt. Dann gab es plötzlich ein Trouble in Paradise gegen Holland. Dann Kofi Kingston raus, Butch will da attackieren am laufenden Band. Draußen gibt's einen Bro-Kick. Dann Ablenkung, dann gibt's drinnen einen Bro-Kick, Northern Grid, Island Driver, und dann ist das Ding hier gelaufen. Also, das war ja kein richtiges Match, oder, Chris?
Nee, ich muss auch sagen, ich musste zurückspulen und es mir nochmal angucken, weil es ging los und ich habe eine Nachricht am Handy bekommen, habe dann eben kurz geschaut, ne, und dann war das Match schon vorbei, quasi. Das war nix. Aber trotzdem fand ich's ganz witzig, wie auch wenn es einfach schade ist, dass er nicht Pete Dunne ist und wie Pete Dunne agiert im Main Roster. Ich fand das ganz witzig mit diesem hyperaggressiven Butch, der da immer irgendwie rein will, um anderen auf die Schnauze zu hauen. Und Sheamus muss ihn zurückhalten, weil er einfach so ein hyperaggressiver Kneipenschläger ist oder so Francis Bagby aus Trainspotting. Und das haben sie geil verkauft. Auch immer dieses leichte Grinsen so von Sheamus oder so. Ja, halt dich zurück, wir lassen dich schon noch los, so. Wir lassen dich noch von der Leine. Aber mehr kann ich da nicht rausziehen. Ich fand's ein bisschen schade einfach, weil auch ja, ein Kofi und ein Xavier, die haben auch mehr verdient bei WrestleMania, finde ich. Also hätte man zumindest irgendwie so ein 8-Minuten-Ding draus machen können. Flottes ja. Match und dann eben verlieren. Aber so, ja, bleibt nicht wirklich was hängen.
Nee. Immerhin haben jetzt alle Beteiligten noch ihren Paycheck bekommen. Ich glaube, das finde ich so das Positivste. Das war so mein Gedanke, als ich das hier gesehen habe. So, Hauptsache, alle kriegen noch mal ihren Bonus, dass sie auch bei WrestleMania aufgetreten sind. Kai, was muss denn bei dir eigentlich passieren, damit aus Butch vielleicht Butch wird?
Ja, natürlich, diese Ansage rührt eher daraus, dass ich den Namen super quatschig finde. Also das ist, ich finde, das ist Bidan. Der hatte auch einen Namen, ist jetzt ja nicht, dass er vorher nichts erreicht hat im WWE-Kosmos. Das stört mich ja, da guter. So ein bisschen. Bin aber trotzdem auch bei Chris, dass ich das Hyperaggressive, was er an den Tag legt, schon unterhaltsam finde. Also auch, dass ein Sheamus da immer wegziehen muss und auch sobald dann die Glocke geläutet hat, geht er drauf, schlägt auf Xavier Woods ein, greift da noch halb in seinen Mund, während da schon wieder weggezogen wird. Das hat schon was, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ich bin mal gespannt, wohin das schlussendlich führt, ob da auch wirklich eine Persönlichkeit draus entsteht oder ob es einfach der eindimensionale, ich will allen auf die Schnauze hauen, Butch
wird. Ich glaube, ersteres. Zweiteres. Das Eindimensionale.
Ja.
Deswegen. Wir sind hier immer noch bei WWE, da gibt's nur Eindimensionale.
Wie gesagt, das Match war mit 4 Minuten, da müssen wir jetzt gar nicht großartig was analysieren. Das hat man so kurz gehalten, wie man es nur kurz halten kann, weil man wahrscheinlich einfach nicht mehr Zeit gehabt hat. Entsprechend hat man das hier mit reingebracht, damit die auch noch mit dabei sind. Hätten die ein besseres Match abliefern können? Ja, natürlich. Und war das alles anders geplant? So, ja, war es auch, ne? Da ist auch die Verletzung von Big E dazwischen gekommen.
Also,
ich glaube, so ein Six-Man mit No DQ oder sonst irgendwas hätte richtig geil werden können, so ein Chaos.
Was mich dabei einfach so ein bisschen stört, ist die Tatsache, dass man hier sagt, wir haben keine Zeit. Danach sage ich noch, okay, klar, also auch wenn es komisch ist, den Undertaker nochmal rauskommen zu lassen, aber es ist der Undertaker. Was hab ich dazu sagen, ne? Aber auf der anderen Seite, dann einem Vince McMahon 4 Stunden zur Selbstinszenierung zu geben und Austin Theory zu hypen, das hätte man auch ein bisschen kürzen können.
Und sagen, sie war ja auch kürzer als der Vortag, muss man auch sagen.
Genau, also da hätte man vielleicht sagen können, komm Vince, 4 Minuten kriegst du irgendwie hin, weil ein bisschen schneller zum Ring zu laufen, ein bisschen weniger, mit Austin Theory machst du 2 Selfies weniger oder sowas. Also das dann auch auf die Zeit zu schieben, ist meiner Meinung nach eine billige Ausrede.
Lass mal so stehen. Dieser Angriff in meine Richtung. Na gut.
Wir haben übrigens noch was vergessen, was man noch sagen könnte, was zwischen den letzten beiden Matches passiert ist. Es wurde nämlich dann bekannt gegeben, 8. Mai, WrestleMania Backlash. Nächster Premium-Live-Event.
Genau das. Und es wurde, das wird auch später im Verlauf noch bekannt gegeben, dass WrestleMania im kommenden Jahr auch zweitägig sein wird. 1.2. April 2023 in Los Angeles im SoFi Stadium und laut Wikipedia gingen 70.000 Leute rein. So, dann haben wir das auch aus dem Weg. Nach dem Match, was wir jetzt gerade gehabt haben, Undertaker durfte nochmal rauskommen und ich glaube, das hat man vor allem deshalb gemacht, weil auch es ist ja eine wechselnde Crowd. Das sind ja nicht alle, die 2 Tage da sind und so kannst du
noch viele Leute. Die meisten.
Ja, die meisten, aber nicht alle. Und ja, dann nimmst du halt noch mal mit. Du bist auch herzlos. Auf jeden Fall, danach kam dann das Match zwischen Pat McAfee und Austin Theory. Kai hat es gerade schon angekündigt. Austin Theory von Vince McMahon höchstpersönlich angekündigt, gehuldigt, gesalbt und geschniegelt und gebügelt worden. Hier als Future WWE Universal Champion angekündigt worden. Also einmal hier den kompletten Rub von
The Chosen One.
Genau. Chosen One. Fun Fact hier, ich habe letztens zu meiner Freundin gesagt, mein Sohn, der lernt gerade, oder der läuft jetzt ja inzwischen, aber der macht auch ganz witzige Sachen. Also ich habe ihm letztens so getreu dem Motto Ministry of Silly Walking, habe ich ihm beigebracht, wie man so komisch geht. Das macht er jetzt manchmal auch. Mein nächstes Ziel ist, ich möchte ihm beibringen, wie Vince McMahon zu gehen.
Der Million Dollar Walk.
Dann irgendwann läuft er nur noch so.
Dann kriegt er, ich habe schon gesagt, an Karneval geht er als Vince McMahon. Er kriegt er so eine kleine Perücke auf, einen kleinen Anzug und dann kommt er da rausgestrottet.
Das wäre das Witzigste auf der Welt.
So, Auf einem anderen Stück Papier steht der Entrance von Pat McAfee und die haben sich gedacht, hier, wenn wir schon die Cheerleader von den Dallas Cowboys da haben, dann verwenden wir die doch und wir holen uns noch Seven Nation Army von den White Stripes, damit hier richtig Stimmung in der Bude ist. Und ich weiß, Seven Nation Army, auch das liebt man oder das hasst man. Ich kenne genug Menschen, die es hassen wie die Pest. Ich weiß, dass es in jedem Fußballstadion läuft und ich höre Chris schon verächtlich im Hintergrund ächzen. Chris, möchtest du uns was mitteilen?
Ach, boah, na ja. Es ist halt alles, es ist wieder so WWE, alles so gewollt. So, hey, wir kreieren jetzt einen Moment, dann singt die Crowd mit und es ist halt so, oh, dieses kartoffeldeutsche Rudelkuck-Lied einfach zu WM und EM und es hängt mir einfach zum Hals raus. Es ist ja per se jetzt kein schlechter Song und der macht auch Stimmung, aber es ist halt einfach so totgedudelt und
Was ich mir aber hier gedacht habe, du hast gemerkt, wenn man mal so ein bisschen Geld für Rechte in die Hand nimmt und nicht ein generisches 0815-Ding hat, hat man für jemanden, der vielleicht nicht so einen krassen Charakter hat, direkt die Crowd auf der Seite. Weil das wurde ja wirklich die ganze Zeit mitgesungen. Ich mochte das. Also das war auch für WrestleMania gut. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das noch Teil von Raw After Mania sein wird. So ein bisschen wie das Fandangoing damals.
Ja, kann ich mir aber sehr gut vorstellen.
Aber diese Selbstinszenierung von der Raw After Mania Crowd ist halt auch teilweise
ja, stimmt nicht.
Schwierig.
Das ist schwierig. Super.
So.
Nee, das kann gut sein, das kann auch scheiße sein. Also diese Beachball Mania Scheiße damals, ne, das kann man nicht schön reden.
Ja. So, trotzdem, lass mal hier an der Stelle zum Match kommen, weil überraschenderweise hat Pat McAfee hier einen Großteil der Arbeit eigentlich verrichtet und war hier der dominante Wrestler. Also der Fokus lag ganz klar auf ihm. Das fing dann eben auch schon an. Am Anfang Spinning Elbow, den er hier eingesprungen ist, einen Hurricane Rana, den er gesprungen ist und wurde dann im späteren Verlauf noch viel, viel krasser unterstrichen. Dann eben mit einem eingesprungenen Superplex, den er vorher nach einem Moonsault gestanden ist und alles Mögliche. Also Kai, man hat hier Pat McAfee auf Kosten, und das sage ich bewusst so, von Austin Theory schon sehr stark dargestellt. Austin Theory hatte immer wieder mal so seine Heel-Phasen, wo er dann die Kontrolle übernommen hat, aber die großen Ausrufezeichen, die hat McAfee hier gesetzt.
Ja, auch gerade dadurch, dass ein McAfee am Commentary-Pool sich auch immer so ein bisschen affig verhält, vergisst man immer so ein bisschen, dass der schon sehr athletisch ist. Also auch also aus dem Stand aufs Top-Rope zu springen, wie hoch er die Swanton eingesprungen ist, der Moonsault, den er landet, also das machst du alles nicht mal einfach so außer Kalten. Das ist schon nicht schlecht. Wir haben es ja auch damals schon gesagt, beim Adam Cole-Match, so, der Typ gibt sich schon Mühe. Und das muss man wertschätzen, meiner Meinung nach. Und ganz klar, der hat hier auch über gewisse Strecken Austin Theory dominiert. Was komisch ist, meiner Meinung nach. Aber passt ja auch trotzdem ein bisschen zu dem feigen, ich verstecke mich hinter Vince, Theory, große Klappe-Charakter. Also fand ich's nicht so verkehrt.
Ja, doch schon. Es ist immer noch Wrestler gegen Kommentator.
Nee, also ja.
Ja, doch.
Nein, aber das Nee war auf verkehrt finden bezogen. Also sehe ich persönlich anders, weil es ist eben das Gimmick von Theory, eine große Klappe zu haben, sich dahinter zu verstecken und sich dann irgendwo durchzuwieseln, was er hier nicht geschafft hat.
Ja, aber gegen andere Wrestler. Doch, aber das auch noch gegen einen Kommentator, das ist, finde ich, ist eine Schwächung.
Ja.
Also, mir ging es hier ähnlich. Also, mir war hier McAfee ein bisschen zu dominant. Er hätte die Spots zeigen können, aber dann gib bitte auch Austin Theory ein bisschen wuchtigere Offense. Also, klar, da waren mal ein paar Aktionen dabei und es war auch mal hier der Finisher dabei und so, also angedeutet. Aber letztlich war das dann eben nicht genug in meinen Augen. Also, Austin Theory wirkte hier einfach wieder schwächere Part und stattdessen stand ja dann auch diese Konfrontation zwischen McAfee und Vince McMahon auch immer wieder im Mittelpunkt, wo dann auch so die schon die ersten Worte gewechselt worden sind. Und, ja. Chris, am Ende war es dann hier der Roll-Up, der den Sieg gebracht hat für Pat McAfee nach knapp 10 Minuten.
Jo. Man kann jetzt natürlich immer lange über Sinn und Unsinn drüber sprechen, sollte eben ein Non-Wrestler gegen Wrestler gewinnen und sowas. Das haben ja, glaube ich, jetzt alle Prominenten oder Special Attractions haben in ihren Matches gewonnen. Kann man kritisch sehen. Finde ich jetzt in dem Fall, kannst du es sogar machen, dass ein Pat McAfee das gewinnt. Ich sehe es genauso wie du, es war einfach zu viel Offense des Non-Wrestlers gegen den Wrestler. Das fand ich seltsam. Ich muss sowieso sagen, ich fand das ganze Ding richtig kacke, wie es gebookt war. Und das liegt nicht daran, dass ich Pat McAfee so nicht mag als Charakter. Ich finde auch, der hat eine super Leistung gebracht, ja, kann man nichts gegen sagen. Die Aktionen sahen alle gut aus, bis auf die Hurricane Runner, wo Austin Theory sehr mithelfen musste. Jo. Kann man ihm auch eben dann Respekt zollen dafür, als jemand, der da sein erstes WrestleMania-Match hat, dann direkt halt auch jemanden so ein Stück weit durchführen zu müssen und das tragen und abfangen zu können, hat er wirklich gut gelöst. Nichts gegen die beiden im Ring. Ich fand das Booking einfach komplette Grütze. Von Ringglocke bis halt wirklich der ganze Rattenschwanz, der noch an diesem Match dranhing. Erstmal halt, wie gesagt, zu viel Offense vom Non-Wrestler. Dann muss der auch noch gewinnen. Und dann kommt der Opa und muss die Kohlen aus dem Feuer holen. Weil, also erstmal dieses gewollte Moment kreieren mit dem Song. Dann gewinnt er das, dann haben sie noch mal den Song mit der Stimmung. Dann, oh, Vince McMahon kommt. Das ist ja auch voll der WrestleMania-Moment, denn der hat jetzt noch mal ein Match.
Und auch da haben sie ja, da haben sie auch einen Spannungsbogen gezogen, indem er zuerst das Hemd so angedeutet hat, also das angedeutet hat, Jacke auszuziehen, dann wieder angezogen ist und dann aber jetzt doch.
Ist mir jetzt auch gerade wurscht, ne? Und dann weißt du halt ganz genau, wenn Vince jetzt kommt, ne? Der Austin, der cruist da auch noch irgendwo mit seinem Quad backstage rum. Dann muss der auch noch kommen. Und dann hast du wieder einen WrestleMania-Moment. Und was ist das für ein WrestleMania-Moment? Dann feiert Austin noch mal. Und dann feiert er, dann weißt du auch hundertprozentig, er feiert mit Pat McAfee. Und dann verpasst er ihm hundertprozentig, dann ist noch ein WrestleMania-Moment. Ey, viel zu lang. Und wer hat jetzt genau davon profitiert? Ich mag Austin super gern, ja. Ich habe das gestern auch gefeiert. Haben wir ja auch in der Review drüber gesprochen. Aber der hatte ja seinen Moment und die Fans hatten auch den Austin-Moment und diesen Abschluss. Und das hätte alles irgendwie nicht nochmal gebraucht. Dann bookt doch einfach ein vernünftiges Match zwischen McAfee und Austin Theory. Dass die beiden das können, haben sie gezeigt. Aber so wie das alles war, ey, das war mir echt zu gewollt, zu viel Kalkül. Und dafür war es dann auch einfach nicht überraschend und gut genug.
Genau. Also um hier die ganze Geschichte nochmal aufzudröseln, ich sehe das meiste so wie du. Nach dem Match wurde gefeiert, Vince McMahon und Pat McAfee nochmal ein paar Worte und dann hat Vince McMahon gesagt, gut, dann komme ich halt in den Ring. Es gab ein paar furchtbar miese Clotheslines von Vince McMahon, wo du gesehen hast, mein Gott, muss der Pat McAfee hier verkaufen bis zum geht nicht mehr. Also Respekt immer noch vor Vince McMahon, ne? Der ist ja inzwischen auch weit 100? Über die 70, der ist 76 Jahre, ja?
Nee, 100 hat Chris gesagt.
Ich habe 100 gesagt.
Also, nein. 76 Jahre inzwischen, also dass er sich das hier nochmal zutraut oder ob das einfach nur Selbstüberschätzung ist, das lasse ich mal dahingestellt. Aber Pat McAfee hat ihn hier nochmal durchgezogen, ist auch immer wieder aufgestanden, auch nach den Aktionen und so. Und natürlich war es ein Austin Theory, der dann am Ende durch Eingreifen hat von draußen Pat McAfee die Beine weggezogen, an den Ringpfosten gezogen. Und dann gab es, was ich einen absoluten Mumpitz finde. Also wir sagen hier, Pat McAfee hat Austin Theory klar besiegt, ne? Mit einem Einroller, nachdem er den Finisher ausgekontert hat. So, dann wird er einmal mit den Weichteilen an den Ringpfosten gezogen. Eine Aktion, die eigentlich nicht legal ist, ne? Aber jetzt auch nicht so tödlich, wie sie sonst verkauft werden könnte, ne? Ist halt so. Dann lässt sich Vince McMahon hier einen Football geben, ne? Weil Pat McAfee war ja Footballspieler.
Der Football in die Leisten.
Da muss ich auch dran denken. Der Football in die Rippen, dann pantet er den Football in die Rippen und dann ist es das. Und ich so, Moment, wer sieht eigentlich jetzt am dümmsten in der Konstellation aus? Ist es der hier gerade durch einen Football in die Rippen von einem 76-Jährigen geschlagen worden ist? Oder ist es eigentlich der gerade draußen steht, Mitte 20 ist und hier sein erstes WrestleMania-Match gehabt hat und gegen den verloren hat, der gerade gegen den verloren hat, der 76 ist und hier in die Rippen gepantet worden ist? Es ist halt wirklich alles furchtbar.
Ja, das ist mein Problem
damit. Und das schreibe ich auch genau das, was du da gesagt hast.
Also, weil ich hatte mit dem McAfee-Theory-Ding sogar irgendwie meinen, nennen wir es mal, Spaß, weil ich dann gesagt habe, ach krass, guck mal, was der McAfee zeigen kann, ne? Aber alles, was danach kam, fand ich echt Grütze. Und das war das Problem, weil es ist, wie du sagst, durch diese Niederlage gegen McMahon, der wirklich nicht gut aussah, und auch wenn ich dann immer noch lese, Mann, was der für Arme hat und das in dem Alter.
Ja.
So, ja, der hat auch damals sehr viel nachgeholfen mit Vitaminen, ne, dass er die Arme bekommen hat. Also auch das ist so dieses, ja, natürlich schön und gut, aber man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen, finde ich. Der sah komplett unbeholfen aus, Vince McMahon, mit allem, was er gemacht hat. Die Clothesline, also ich glaube, die könnte Mika mindestens genauso gut zeigen. so war es auch. Das mit dem Football, das wirkte komplett affig. Danach wirst du gepinnt bis 3, obwohl du vorher andere Aktionen kassiert hast. Das ist doof. Austin Theory sieht blöd aus. Vince McMahon sieht unbeholfen aus. Pat McAfee wirkt wie der letzte Lulli, weil er nach diesem komischen Football-Tritt da gepinnt wurde. Also, und dann kommt noch Stone Cold raus, was ja trotzdem, ich sag mal, ein toller Moment ist, weil du sagst, ach, guck mal, Nostalgie, da stehen sie wieder die beiden zusammen aus und Vince steht sich gegenüber. Dann dieses Stunner-Stolpern, was da Vince McMahon gezeigt hat. Also,
oh, das war fantastisch,
das,
hallo?
Ja, das war Linda McMahon-mäßig.
Also, das war, man kann dieses GIF, kann man so schön mal durchlaufen lassen, das ist so wie so eine, ich zitiere da die Simpsons, das ist wie so eine Lavalampe, weißt du, das geht einfach so durch. Also, der am schlechtesten verkaufte Stunner aller Zeiten.
Wirklich, ne, oder?
Vince McMahon, der nach dem Kick aufs Knie fällt, aufrappelt, nach hinten fällt, Austin, der ihn irgendwie versucht aufzufangen, am T-Shirt zu ziehen. Und ey, ich hab überlegt, ob ich mich darüber aufregen soll. Also, weil ich habe ja das Gefühl, dass ich jedes Jahr zu WrestleMania habe ich ja so ein Brain-Burn-Moment. Ne? Wir hatten
Nicholas.
Nicholas, genau, ich habe vergessen, wie er heißt. Da, wo ich mich so tierisch drüber aufgeregt habe. Aber jetzt hier, nee, da habe ich einfach nur gelacht, weil auch Austin hat sich ja auch kaputt gelacht im Endeffekt über das. Ne? Dann, aber ich muss auch sagen, ich bin diese Bierbash-Geschichten, ich bin die jetzt leid. Und das hat auch bei mir nicht mehr funktioniert. Vielleicht, wenn man live in der Halle ist, ist das vielleicht noch geil. Aber ich habe die Austin-Zeit mitgemacht, ich habe Austin gefeiert, ich fand's geil. Aber wie oft habe ich das schon gesehen? Wie oft? Und dann, ja, hä, das ist doch Nostalgie, das ist doch geil. So, nee, es ist einfach nur alter Kram. Und ihr versucht einfach jetzt hier nochmal, was wir gerade schon gesagt haben, nochmal einen Moment zu kriegen.
Das ist Member-Berry-Booking, um es mal so auszudrücken. Ne?
Ja, und wenn ihr daran Spaß habt, ist das vollkommen fein für mich. Dann habt ihr euren Nostalgie-Moment. Für mich persönlich hat das gar nicht funktioniert. Für mich persönlich hat auch Austin im Main Event von Tag 1 nicht funktioniert. Das fand ich auch absolut grauenvoll. Aber es ist meine persönliche Meinung, wenn ihr da anders seid. Und ich glaube, das ist was man sehr subjektiv wahrnimmt, weil das eben mit so viel Emotionen verhaftet ist. Dann ist das okay. Mir hat das hier gar nichts gegeben. Und diesen überraschenden Stunner beim Bierbash, ey, den habe ich schon in 1000 Varianten gegen 1000 Leute gesehen. Mit wahrscheinlich wechselnden Biersorten.
Was ich aber noch sagen muss, es sah sehr witzig aus, wie McAfee den Stunner gesellt hat. Mit diesem.
Ich glaube auch, dass dem da einer bei abgegangen ist. Ich glaube, da hat er sich. Ich glaube, das war für den Kindheitstraum.
Auch
den
Theory aber auch, muss man auch sagen.
Ja, ja, Theory auch. Super, super gesellt. Auch dieses Meme oder dieses GIF, was es dann gab, wo McAfee auf dem Boden liegt und sich das Bier noch reinschüttet, was auch irgendwie blöd ist. Aber alles in allem muss ich sagen, das ging viel zu lang. Das ging alles zu lang, das hat alles zu lang gedauert, das wurde gezogen, da wurde zu viel präsentiert, was keinem was bringt, also nee, ich bin ja kein Fan von, da waren ein paar witzige Aktionen bei, aber das hat alles viel zu lang gedauert.
Ja, hat mir gar nicht gefallen und nee, also auch der Nostalgia-Train hat mich hier nicht mehr abgeholt, sondern der ist mit Vollgas an mir vorbeigefahren und irgendwo in einen dunklen Tunnel. So, Main Event Time. Es ist Winner Takes All. Es heißt Brock Lesnar gegen Roman Reigns, Champion versus Champion, Universal Championship gegen WWE Championship. Das größte, the most stupendous Main Event of all time. Und wir haben ein bisschen gehofft, dass das vielleicht ein anderes Match wird als die vielen anderen Brock Lesnar Roman Reigns Matches, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. Aber im Endeffekt war es dann sehr ähnlich, um es mal vorsichtig auszudrücken. Brock Lesnar suplext, steckt ein, lacht, suplext weiter. Spears gab's einige. Es gab ein F5, es gab ein Kickout aus dem F5. Ein Rev-Bump hatten wir gehabt, anschließend ein Low-Blow gegen Brock Lesnar. Und dann ist die Frage, ob es hier eine Verletzung gegeben hat. Dafür gibt es noch keine offizielle Mitteilung. Es gibt eben die offiziellen, also die Bilder, da konnte man sehen, dass der eine Arm von Roman Reigns wirklich sehr rot und geschwollen ausgesehen hat. Schlussendlich endet der Kampf hier dann in einem Kimura, der in aus einem Spear heraus gekontert gewesen ist. Roman Reigns, der sich mit Hilfe von Paul Heyman befreien konnte, sollte ein F5 geben. Aus dem F5 gab es einen Konter in den Spear und das Match war hier nach etwas mehr als 12 Minuten vorbei. Relativ schnell und Kai eigentlich ja so, wie wir schon sehr oft gesehen haben zwischen den beiden.
Ja, also nachdem wir auch gesagt haben in Previews, das Aufeinandertreffen hier ist was anderes, es sind andere Charaktere, was ja auch stimmt, also das waren ja auch andere Charaktere, aber die Sache war, es war wieder das gleiche Match.
Also, Kai?
Ja?
Wo du mir immer sowas von der Preview vorhalten wolltest gestern. Ich erinnere mich da an vor einigen Monaten, wo wir da mal drüber gesprochen haben, wo ihr beide beinahe erbost wart, als ich gesagt habe, das ist ja halt schon wieder Roman Reigns gegen Brock Lesnar. Das ist jetzt ganz anders, wo ich sagte, ja, es sind aber immer noch die gleichen Leute.
Ja, aber
jetzt kann ich dir auch mal sagen, I told you so. Den Moment genieße ich jetzt, den kannst du mir nicht nehmen.
Das stimmt, das ist nachvollziehbar. Aber ich glaube, das ist auch eigentlich eine Sache, die gut zu der Mania passt, weil die Wahrnehmung dieser Mania hängt ganz stark davon ab, mit welchen Erwartungen man reingegangen ist. Ja. Und auch hier, weil Olaf ist da, denke ich, ähnlicher Meinung wie ich, wir dachten ja, das hier wird mal was anderes. So, Mann, der Tribal Chief gegen den Country-Ass-Kicking-Cowboy-Shit Brock Lesnar. So, die machen da was anderes. Aber letztendlich waren nur die Charaktere, die Gimmicks anders und das Match war dann doch wieder das Gleiche.
Du, ich wollte jetzt zwar gerade sagen, I told you so, ne, was einfach sein musste, aber ich muss halt auch zugeben, es hat mich auch irgendwie dann so ein bisschen angesteckt, dass ich dann hinterher dachte, ja, schon irgendwie cool, ne, und schon ein großes Match und irgendwie freue ich mich ja doch drauf. Und ja, irgendwie war es dann schon irgendwie so die Enttäuschung der WrestleMania, ne?
Ja, also das war jetzt nicht katastrophal, nee, was die beiden hier abgeliefert haben oder so. Ne, das war schon in Ordnung. Ich bin ehrlich, ich hatte gehofft, dass wir hier noch ein bisschen mehr Abriss bekommen. Ja. Also auch nachdem die beiden sich da umbringen wollten und wie persönlich die Fehde gewesen ist, war das dann eben auch am Ende sehr schnell vorbei. Wie gesagt, es wird gemunkelt, dass dieses Match aufgrund der Verletzung von Roman Reigns so kurz gecuttet worden ist. Ob da jetzt eine Verletzung ist, dafür haben wir zum Zeitpunkt der Aufnahme, es ist hier Montagabend, 18.10 Uhr, da haben wir keine Bestätigung für. Das gibt nur quasi Meldungen von außen, die das beobachtet haben und sagen, daran lag's.
Ja, aber
das ist dann eben die Frage. Aber trotzdem, der Rest des Bookings war ja trotzdem merkwürdig.
Eben, das ist es nämlich. Was hätte denn noch groß gekommen sollen? Denn es war bis dahin schon irgendwie so das 0815 Signature-Gespamme. Das war jetzt kein neues Match. Es, auch wenn es harte Aktionen waren, irgendwie fehlte da eine Intensität. Es hatten sich alle, glaube ich, so eine richtige Schlacht erhofft. Also ich bin da auch in dieses Match gegangen und dachte, erstmal, das wird so ein 20 bis 30 Minuten Schlachtding, ne? Dass die sich richtig eins auf die Omme hauen und da halt auch ein bisschen Story und Psychologie drin ist. Und ja, nee, nicht so. Also, wie du schon sagtest, das ist keine Katastrophe, das kann man sich angucken. Auch wenn man ja, wenn man das jetzt noch nicht gesehen hat, dieses Match, ne? Du guckst dir das an, das macht Spaß. Das sind zwei große Namen, zwei große Stars. Und die hauen sich da ihre Signatures um die Ohren. Dann ist das in Ordnung. Aber die Erwartungshaltung konnte überhaupt nicht erfüllt werden. Deshalb sehe ich es als sehr, sehr große Enttäuschung. Wenn ich etwas Positives nennen soll, dann ist es Paul Heyman, wie er auf Brock Lesnar reagiert, als der auf ihn zukommt. I love you, I love you, take me back. It was all Roman's idea. Da habe ich sehr gelacht.
Der Ultimate Opportunist.
Ja, wie schön er das halt einfach da auch verkauft, so als die alte Championship-Nutte, die er ist. Ne? Also ganz toll, ganz, ganz toll. Ja, ansonsten, ja, da hätte mehr kommen sollen eigentlich.
Das ist so bitter, ne? Wir sind hier beim WrestleMania Main Event und eigentlich braucht man da gar nicht so viel zu analysieren, sondern es ist eben ein typisches Match der beiden und es ist nicht über diese magische Hürde hinausgegangen. Auch in Sachen Intensität war es eigentlich so das, was wir schon von den beiden gesehen haben, von den Aktionen eben auch. Klar, Spear durch die Barrikade, German Suplexes in Folge. F5 haben wir gesehen, Spear haben wir gesehen, alles gut und schön, ne? Und inklusive den Refbump hatten wir auch gesehen, aber natürlich, wenn das jetzt am Ende eine Verletzung gewesen ist und man hat es deswegen quasi kürzen müssen, dann ist das so. Dann muss man damit leben, das ist natürlich dann bitter. Trotzdem tue ich mich dann eben schwer damit, weil der gesamte übrige Matchaufbau war dann eben trotzdem problematisch. Und man sieht halt eben an Romans Arm ja eindeutig diese Beule und diesen Bluterguss, den er da hat.
Und das wäre doch auch nicht viel länger gegangen. Machen wir uns jetzt nichts vor. Das ging doch schon Richtung Schluss eigentlich. Was hätten sie denn noch machen sollen? Nochmal 5 Spears und nochmal 18 German Suplexes?
Wahrscheinlich. Vielleicht noch ein Eingreifen von Paul Heyman oder den Usos. Keine Ahnung. Es ist ja auch egal im Endeffekt, ne? Also es ist ja, wie es ist. Und man muss aber dann auch sagen, Kai, dass dieser Main Event dann in dieser Form auch leider eine Enttäuschung gewesen ist, oder?
Ja, also muss ich leider zustimmen. Und das ist auch das, was ich meinte. So die Frage, mit welchen Erwartungen du reingehst. Ich habe da wirklich erwartet, ich sehe jetzt was anderes, ich sehe was Neues, andere Charaktere, die aufeinandertreffen. Aber das, also ja, das war es insofern, dass andere Charaktere aufeinander getroffen sind, aber es war leider wieder das gleiche Match. Und wo ich dann sage, das habe ich mir anders erhofft, das habe ich anders erwartet. Und dementsprechend bin ich dann schon enttäuscht.
Ja, Chris, wie gehen wir hier aus der WrestleMania raus? Außer mit einem jubelnden Tribal Chief, der hier beide Belts in die Luft reckt. Und das ist übrigens mein Punkt, wo ich mich frage, ob das eine Verletzung gewesen ist, weil er dann am Ende auch sehr offensichtlich mit dieser Verletzung gearbeitet hat. Eben. Also er hat ja dann für alle gut sichtbar sich am Arm, am Seil quasi gestretched und versucht so, ja, die Schulter wieder in die Gelenkpfanne rein und hat dann ja auch den, ich weiß gar nicht, ob es der Universal oder WWE-Belt gewesen ist, wo der erst nur so einen halben Arm durchgestreckt hat und dann den ganzen Arm und später dann auch die Gürtel an beiden Seiten. Ich kann dir sagen, wenn du eine wirklich schwere Schulterverletzung hast, dann kannst du auch nicht so schwer einen Gürtel an dem ausgestreckten Arm halten. Deswegen bin ich gespannt drauf, ob das jetzt einfach nur ein Moment gewesen ist, wo er den Kimura gut verkaufen wollte oder ob es wirklich eine legitime Verletzung war. Ich möchte ihm jetzt da nichts vorwerfen oder sonst
irgendwas. Aber, also ja. Man muss aber auch sagen, dass auch Triple H trotzdem eine Walls of Jericho genommen hat, ne? Trotz
das stimmt.
Quad-Verletzung. Also Wrestler sind ja auch manchmal, ne? Also the show must
go on. Aber er hat nicht damit gearbeitet, so meine ich das. Er hat das Match zu Ende gebracht, aber er hat nicht damit gearbeitet. Roman Reigns hat die Verletzung ganz klar gezeigt und hat die auch verwendet, quasi um das Match zu verkaufen. So meine ich das.
Ja, klar.
Aber wie gesagt, ich will da jetzt keine Vorwürfe machen oder sonst irgendwas. Es ist, wie es ist, wenn es tatsächlich so ein Notfinish gewesen ist, dann ist das eben so. Wenn es das finale Finish gewesen ist, ist es natürlich ein sehr plötzliches Ding, aber das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und wir können nur das nehmen, was wir wissen und was wir jetzt da gesehen haben. So, ich wollte dich eigentlich zu Chris überleiten, ja, oder?
Wolltest du, wie wir aus der WrestleMania rausgehen, hast du gefühlt.
Genau.
ja, ein bisschen enttäuscht halt. Der Main Event, gerade wenn du ihn ankündigst als größten WrestleMania Main Event aller Zeiten, dann muss der abliefern. Und woran es jetzt auch immer lag, das hat er in dem Sinne nicht. Er konnte den Erwartungen absolut nicht gerecht werden. Es war ein typisches Reigns-Lesnar-Match und das hätte mehr sein müssen. Und dadurch, ja, ist es nicht gut, ne? Also sowieso, wenn ein Pay-Per-View mit einem enttäuschenden Match endet, dann geht man halt nicht mit dem besten Gefühl daraus. Schade einfach. Ich habe auch mehr erhofft. Was soll man da sagen? Es war einfach eine seltsame Mania. Mit Höhen und Tiefen, wie fast jede Mania, aber teils seltsam gesetzt, auch wie Erwartungen entweder übertroffen oder überhaupt nicht erreicht wurden. Sehr subjektiv bei vielen Sachen, wie man es sehen kann. Es ist echt schwierig. so ein allgemeines Fazit zu fällen, ich weiß nicht, also ich hatte mit vielen Sachen Spaß. Ich fand einige Sachen echt doof oder öde und ja.
Aber Chris, dann, wenn wir gerade schon dabei sind, dann kommen wir doch jetzt hier auch zum Fazit und dann darfst du auch als erster hier die Banane
weiterfallen. Ach, leck mich doch. schwierig. Ich habe gestern 4,5 gegeben, ne, Kai?
Jo.
Das ist echt, echt schwierig. Also Lashley gegen Omos war echt schlecht. Das Women's Fatal 4-Way Tag Team Match, ja, konnt man aushalten, aber jetzt auch nichts Tolles. Das Squash Match dann hier von Holland und Sheamus, hä? Die ganze Pat McAfee-Showse, dann der Main Event, boah. Also, wenn ich mir jetzt Highlights rauspicken müsste, Edge gegen Styles war echt gut, aber mir hat auch ein Ticken gefehlt. Knoxville gegen Sami Zayn fand ich mega witzig und der Opener war gut. Aber gleichzeitig beim Gucken war ich relativ unterhalten dann noch. Also, ganz schwierig, aber eigentlich ist es nicht so gut wie der Vortag. Dann, boah. Ey, mit Gnade gebe ich jetzt noch mal 4,5 Bananen. Wirklich, beide Augen zugedrückt, 4,5 wieder.
Okay. Kai?
Aber ich finde es auch schwierig zu bewerten, weil ich die beiden Abende auch unter verschiedenen Bedingungen geguckt habe. Das eine live, wo ich dann um 5 Uhr müde saß und gesagt habe, hört auf, mir Videos zu zeigen, bitte. Zeig mir das Match, zeig mir die Leute, ich kann nie mehr. Was ich hier nicht hatte, wo ich hier durchskippen konnte. Und als ich dann in den Podcast ging, war ich so, ach Mann, das hat doch Spaß gemacht, das war doch gut. Und ich glaube, das hängt fest damit zusammen, dass ich mich von Match zu Match spulen konnte. Dass ich mir da selber den Flow reingebracht habe, was ich bei Nacht 1 einfach nicht machen konnte, wodurch ich immer genervter wurde von den Videopackages. Was hier natürlich wegfällt, wodurch ich, glaube ich, sag, oder wodurch ich es so empfinde, dass ich hier besser unterhalten wurde, weil es durch meinen Vorspul schneller ging. Was ja eigentlich kein Kriterium sein darf. Weil letztendlich muss man es ja so sehen, wie wäre es, wenn ich es live geguckt hätte. Oder wenn ich es normal am Stück geschaut hätte. Deswegen, wenn ich es jetzt so nach der Review nochmal betrachte, ist Nacht 1 eigentlich, glaube ich, sogar besser. Mit dem Mysterios und Logan Paul, Bianca Belair, dem Cody Comeback, diesem ganzen Stone Cold Segment / Match ist eigentlich besser. Und da habe ich auch so 4,5-5 gegeben. Und ich glaube, ich war hier dann auch durch meinen dummen Humor sehr begeistert von Knoxville gegen Sami Zayn, weil ich das wirklich so witzig fand wie schon lange nichts mehr. Edge gegen AJ, da fällt es mir wirklich schwer, das zu bewerten, zu sagen, ich finde es gut oder ich finde es nicht gut. Und auch McAfee gegen Theory, ich hatte da auch, glaube ich, mehr Spaß mit als ihr. Ich kann nicht mal zwingend sagen, warum. Aber alles, was danach kam, das hat sich sehr, sehr lang angefühlt. Und ich will gar nicht wissen, wie es wäre, wenn wir so 5 Uhr hätten und ich davor sitze und mir denke, geh doch einfach, Vince McMahon, mach bitte nichts mehr, ich will nie mehr. Also, ich tue mich da schwierig. Ich würde hier aber auch wieder 4,5 geben. Für die Nacht. Und ja, also ich glaube, dass ich dann aber jetzt unter der Berücksichtigung von beiden Nächten sagen muss, dass ich Nacht 1 dann vielleicht doch eher besser fand und bleib hier wieder dabei. Aber jetzt auch nicht viel, viel besser. Jetzt auch nicht dieses beste Mania ever und 7/8 oder sowas. Ne? Da bin ich weit von entfernt. Und muss hier wieder sagen, mach beide Tage zu einem Tag und du hast eine geile Mania. Ähnlich wie letztes Jahr.
Das habe ich ja auch schon im Vorfeld von dieser WrestleMania gesagt. So, wenn du daraus einen Kampfabend mit 8-10 Matchen machst, dann hast du halt eben einen richtig coolen Event und so hast du eben zwei, ich sag mal, gute bis durchschnittliche Events. Ich fand den ersten Abend insgesamt stärker, sage ich jetzt schon mal vorweg. Da waren mehr Momente dabei, die mich abgeholt haben. Und das war vornehmlich auch das Cody Comeback inklusive dem Match und dann eben auch das von der reinen Matchqualität her eben Bianca gegen Becky, was absolut fantastisch gewesen ist. Hat aber auch seine Schwächen gehabt, der Abend. Deswegen habe ich ja gesagt 5,5 für mich, weil eben diese zwei positiven Momente das wirklich für mich angehoben haben. Hier bei Tag 2 hat mich relativ wenig so wirklich abgeholt, muss ich sagen. Das lag nicht unbedingt an der Matchqualität, weil da waren auch durchaus gute Matches dabei, haben wir jetzt gerade eben gesagt. Ich gebe dem Abend hier trotzdem eine 4. Eine 4/8 Bananen, weil ich den deutlich schwächer fand als den ersten.
Ich habe noch eine Frage an euch dann. Wir haben jetzt WrestleMania abgeschlossen und es beginnt ja jetzt quasi so die neue Wrestling-Saison in der WWE. Wir haben jetzt einen Undisputed World Champion. wer soll Roman Reigns vom Thron stoßen, wenn er jetzt auch nach so einer langen Dominanzphase auch Lesnar besiegt hat? Wer wird es schaffen, den König zu töten quasi?
Gable Stevenson.
ganz klar Vince McMahon. Nein. Ich glaube hier, es wird zwei Gegner für Roman Reigns geben. Und ich glaube, der erste, den er kriegen wird, wird Bobby Lashley sein. Und dann kommt Drew McIntyre dran. Und ich glaube, dass Drew McIntyre der sein wird, der hier mit Roman das nächste große Fädenprogramm haben wird. Und wo dann vielleicht auch der Titel
kommt. Hat Cody Außenseiterchancen?
Ja. Cody fädelt gegen Rollins?
Cody fädelt erstmal gegen Rollins und dann sehen wir mal weiter, wohin da der Weg führt. Ich weiß es nicht, ich kann Cody momentan noch nicht so ganz einschätzen. Und wir haben natürlich jetzt auch noch das große Fragezeichen mit dieser Roman Reigns Verletzung. Also vielleicht schmeißt das auch noch mal alles über den Tisch, wenn sich das bewahrheiten sollte, was das Internet aufgrund von Fotos meldet. Also gucken wir mal, wie sich das entwickelt, weil das kann natürlich dann auch dafür sorgen, dass da der Titel vakantiert wird. Und wer weiß, dann machen sie ein Four-Way oder sonst irgendwas beim nächsten Pay-Per-View. Mal gucken. Kai, was denkst du?
Ja, also eigentlich ähnlich wie du. Also, dass man da jetzt vielleicht mal Lashley reinschmeißt, der dann nochmal eine Chance kriegt und dann von Roman platt gemacht wird. Ob ich jetzt ehrlich gesagt Drew McIntyre wieder als Champion brauche, ach man, da hat man auch viel falsch gemacht in den letzten Monaten. Mal gucken, bin mal gespannt. Ich denke aber auch, dass Cody in Richtung Rollins geht. Und muss ganz klar sagen, dass ich mich jetzt, weil wir das jetzt ja 2 Jahre nicht hatten, sehr stark auf die Raw After Mania freue. Aber ich glaube, dass das mit der aktuellen Entwicklung von NXT 2.0 nicht mehr so das gleiche wird wie in den Jahren davor, wo wir gesagt haben, so, Mann, jetzt kommt der geile Typ von NXT hoch. Das,
wird Ciampa ja hochkommen?
Gehe ich stark von aus.
Ja.
Aber
Ich hoffe es. Ich hätte ihn gerne bei SmackDown, muss ich sagen.
Aber der war ja sowieso halt schon da, immer mal wieder. Ne? Dann kämpft er mit gegen Dolph Ziggler. Das war ja so, ja gut. Aber es sitzt.
Oder in der Andre the Giant Battle Royale war er auch
dabei. Oder wie die WWE in der Kickoff-Show diesen Einblender hatte, die Andrew the Giant Battle Royale.
Auch sehr schön. Ach ja. Ja, das war das WrestleMania-Wochenende, liebe Leute. Kai, wie ist?
Ich bin müde.
Und das Schöne ist, du musst morgen gleich weiter podcasten.
Das stimmt, morgen geht's direkt wieder los. Es ist der ewige Loop.
Ja, genau das. Ja, Chris, wie ist bei dir nach dem langen WrestleMania-Wochenende? Du hast jetzt ja hier auch, du hast deine Streak verteidigt. Du bist wieder Undertaker. Ja,
ich hoffe, das bleibt auch so, muss ich sagen. Ich werde jetzt ein paar Monate haben, in denen ich vermutlich ein bisschen Headlock hinten anstellen muss. Aber werde weiter hier den Deadman machen und hoffe ich zumindest, dass du mir das erlaubst. Und bei WrestleMania hier mit Podcasten.
Ich hoffe auch, dass wir dich zwischendurch
ja, nochmal, natürlich.
Das eine oder andere nochmal.
Absolut, ich bin nicht komplett weg. Ich muss nur ein paar Sachen momentan erstmal vorziehen. Da ist dann schon mal Podcasten über Wrestling nicht das Wichtigste. Muss man auch zugeben. Ja, es ist schwer zu verstehen, ich weiß, aber kommt dann schon mal. Aber man kann auf jeden Fall auch die Leute entwarnen. Ich bin wahrscheinlich immer mal wieder auch bei einem No-Holds-Bar dabei und On a Pole wird selbstverständlich durchlaufen, die Staffel. Alles, was angekündigt ist und wo ich zugesagt habe, auch mal ab und zu vielleicht ein Watch-Along, das wird jetzt nicht abgesagt.
Genau, und andere Dinge, die du noch mit mir machen wolltest hier, hallo?
Stimmt. Ja. Wir haben uns mal vorgenommen, kann man jetzt einfach sagen, ist ja auch egal, wann was bringen, das können wir immer mal machen. Wir wollten mal auch Reviews zu Filmen machen ab und zu, wo Wrestler mitspielen. Und da hatten wir uns vorgenommen, den John Carpenter-Klassiker Sie leben mal zu reviewen als Podcast. Habe ich sehr große Lust drauf.
Ja, schauen wir mal, wann wir das machen, wie wir das machen, wird es auf jeden Fall geben. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Hier geht's dann auf jeden Fall natürlich am Wochenende weiter mit dem Wochenend-Podcast. Da blicken wir dann noch zurück auf die Geschehnisse der Woche nach WrestleMania, was ist da noch so passiert und blicken dann natürlich auch in die Zukunft, wie entwickelt sich das ganze Geschehen. Das gibt's dann am Sonntag zu hören. Da werden Kai und ich auf jeden Fall am Mikrofon zugegen sein. Ansonsten, ich habe es gesagt, wenn ihr uns unterstützen möchtet, wenn ihr hier unsere Arbeit jetzt gerade nach diesem Podcast-Marathon unterstützen möchtet, dann schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei und unterstützt uns da. Und ich glaube, an der Stelle mache ich dann auch den Deckel hier auf die aktuelle Episode und sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, ja. Der Pro Wrestling Podcast.